Okay, we on. Meine Damen und Herren, ich drop jetzt einen Beat, den hörst du nicht, aber der ist krass. Meine Damen und Herren, heute im Hochkultur-Podcast ein Sänger, Singer, Songwriter, Produzent, den ich schon in den 90er Jahren auf Hip-Hop-Jams getroffen hat, der auf jeden Fall seine Roots in der Hip-Hop-Szene hat, denn eine Größe, einer der größten Namen im deutschen Pop geworden ist, dabei sehr kredibil geblieben ist, eine über 20-jährige Karriere hinter sich hat, 8 Alben rausgebracht hat, ein paar Live-Alben rausgebracht hat und immer noch am Start ist und sehr frisch aussieht, immer noch genauso eigentlich wie damals, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, vielleicht ein paar mehr Stoppeln im Gesicht. Und er ist heute hier, offiziell Hochkultur. Herzlich willkommen, Clueso, Clueso, Clüsen. Was geht ab?
Grüß dich.
Ja, und schön, dass
du hier bist. Freut mich sehr. Super Intro, dankeschön, Mann.
Ja, ja, gerne, ey. Es gibt eine krasse Geschichte, als wir uns das letzte Mal physisch begegnet sind. Wir haben öfter danach noch geschrieben. Obwohl nicht, stimmt, wir haben uns noch irgendwann, sind wir uns noch mal im Soho-Haus, glaube ich, über den Weg gelaufen, aber wir haben uns getroffen, als du mich besucht hast bei meinem MTV Unplugged-Konzert, und dann bin ich zu dir gegangen, irgendwie nachmittags, du hattest Cheffy da besucht letztendlich, und wir haben uns schon mal beim Soundcheck oder so um die Zeit rum gesehen, und ich habe zu dir gesagt, ey, das ist so krass, ich habe so einen Song von dir immer noch im Kopf, den du gespielt hast bei einem Soundcheck von einer Jam in Jena im Casablanca, wo wir irgendwie Mitte der 90er zusammen aufgetreten sind, und hab dir so den Hook vorgesehen. Und
ich war voll, dass du die Hook noch kanntest, hat mich quasi.
Und dann gehe ich irgendwie, so haben wir ein bisschen miteinander geschnackt, und dann gehe ich so die Backstage-Gänge so lang, und dann treffe ich Damien Davis, so, der ein guter Freund von mir ist, den ich auch eingeladen hatte, erzähl ihm die Geschichte. Ich sage, hey, gerade Clueso getroffen, und dann erzählt diese mit dem Hook und so, und er so, ey, ich habe ihm gerade genau das Gleiche erzählt. Und er ist irgendwie auch an dem Tag zu dir gegangen und meinte, er hat auch noch diesen Hook im Kopf gehabt. So. Und da war ich so, okay, eigentlich müssen wir diesen Song, weil du meinst auch, das ist ein Song, der nie rausgekommen ist.
Das ist ein Song, der ist, ja, ist er rausgekommen? Ich weiß es nicht. Ich hatte damals, glaube ich, eine Platte gemacht, so die allererste Platte, die ich bei Akim Walter, glaube ich, aufgenommen hat. Echt? Im Schlafzimmer, irgendwie bei MC Records. What? Wo ein Raum weiter die Stieber Twins saßen, weil sie sich gerade unterhalten haben. Yeah. Und er gesagt hat, ja, ich habe hier eine Mehrspurmaschine, mach einfach. Und dann gab es auch, glaube ich, eine Platte, aber die hat niemand, nicht mal ich. Okay. Und könnte sein, dass der da drauf ist, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube, der ist nicht rausgekommen.
Wahnsinn.
Und ich kann mich, ich fand es so krass, dass du dich an die Hook erinnerst.
Ja, ich
so,
eben
wenn's
auch.
Wenn's bergab geht, lass ich gehen,
ja,
oder so.
Ja.
Und dann hast du mehr Schwung für den Aufstieg oder sowas. Ja. Das war wirklich, als waren ganz die Anfänger. Da war noch
nichts mit, so
den noch gar nichts released.
Kennst du diese Ohrwürmer, die man sich nicht erklären kann? So, manchmal hat man irgendwie so Phil Collins in the Air Tonight, aber man hat es auch 37.000 Mal im Radio unfreiwillig gehört, wenn man, oder? Auf irgendeiner Autofahrt oder so. Aber dieses Ding habe ich eben einmal gehört, und ich hatte es wirklich so alle paar Jahre. Ich auf und ich so, krass, ey,
das ist, also,
wie heftig das für einen Songwriter einfach spricht, so wenn ein unreleasedes Werk irgendwie nur
nach einmal hören irgendwie.
Ja, das ist auf jeden Fall ist was mir sehr aufgefallen ist.
Wobei es nicht immer zu 100% für den Song spricht, weil manchmal hört man auch Dinge, die kleben bleiben, wo man denkt so, oh, ich will's nicht.
Stimmt.
Ich will's nicht, aber wenn es irgendwie, wenn man es auch noch okay fand in dem Moment, ja, und dann bleibt es so lange hängen, dann spricht es für das Werk, und umso trauriger, dass es nie rauskommt, umso krasser, vielleicht spricht es aber einfach nur für dein Gehirn, dass du dich einfach an solche Sachen erinnern kannst.
Ich weiß, dass ein kleiner negativer Beigeschmack dabei war, weil ich und Dynamite saßen da, glaube ich, oder Dynamite und ich. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen gesagt, ich glaube, er versucht ein bisschen wie Icy zu klingen.
Ja,
also so, dass du so ein bisschen so von der Nasalität, so was dann später gar nicht mehr so in deiner Musik war, dass du so.
Das ist auch in den Anfangsphasen, war das auch so. Ich glaube, da. Das finde ich wiederum faszinierend bei Leuten, die Musik machen, wenn die von Anfang an so fertig klingen. Also schon so, ohne Mimesis, Nachahmung oder was sie auch immer cool fanden. Ja. Weder vom Sound, so, wo man, also ich habe das ja im Hip-Hop gemerkt, als so die Roots-Alben rauskamen, diese kettige Snare und so. Das haben dann alle irgendwie auch ausprobiert, oder diese Common Sense-Sachen oder Talib Kweli, diese Snares einfach, so ein bestimmter Sound, den jeder ausprobiert hat, wo ich dachte so, okay. Und wenn man das irgendwie schafft, da zu sein und einfach genauso klingt, wie man klingt, so Norah Jones oder Jack Johnson, okay, da ist dann auch oftmals nicht mehr viel passiert, klang dann immer sehr gleich, aber ich klang damals auf jeden Fall immer so ein bisschen wie Sachen, die ich cool fand.
Ja,
ich konnte ich dann irgendwann ablegen irgendwie, deswegen die Stimme klingt, als hätte ich einen Heliumluftballon eingeatmet, so auf dem ersten Album, Text und Ton zum Beispiel.
Ja. Bei mir auch total. Wenn ich alte Sachen höre, dann denke ich so, hä, es kann gar nicht sein, dass meine Stimme, meine Sprechstimme auch so hoch war. Das heißt, ich musste ja automatisch so, sobald ich im Studio war, so, auf alles klar, ich nehme jetzt auf. Und dann so, nein. Das ist so einfach so ein merkwürdiger Gedanke. Aber irgendwie, ja, es ist auch so die Frequenz anscheinend, wo man, weißt du, so den, das so tackeln wollte. Ja, genau. Und dann auch schon nuscheln und Schemilia, was geht da? Voll witzig, auf jeden Fall. Wann hast du eigentlich genau angefangen mit Musik machen? Was war so der Startpunkt?
Also so richtig bewusst, ich setze mich jetzt hin und schreibe Songs, glaube ich, war das so 94. Aber davor habe ich davor geträumt, Musik zu machen, schon als Junge. Ich habe neulich, was heißt neulich, vor ein, zwei Jahren habe ich meine E-Mail gekriegt mit so einem, kannst du dich daran erinnern? Natürlich nicht. Es gibt diese, in der Klasse hat man so rumgereicht, so Bücher, Lieblingsessen, ja, Lieblingsfilm, ja. Und was willst du mal werden? Ja. So. Und da stand da irgendwie Kranführer, Sänger will ich unbedingt werden, ja. Rockstar und irgendwas. Also den Wunsch gab es schon immer. Meine Eltern haben mich auch regelmäßig irgendwie irgendwo stehen sehen und dann habe ich irgendeinen Song gespielt. So, und
Gitarre immer schon?
Gitarre, die habe ich von meinem Opa gelernt. Ja. So. Ich war in der Musikschule, das war aber sogar noch zu DDR-Zeiten. Und es war richtig ekelhaft, weil da musstest du so Etüden spielen und so Zeug und so Klassik und du musstest wirklich 2,5, 3 Stunden am Tag üben, weil die wollten so Leute züchten, die dann so Vorzeige DDR-mäßig sind und da habe ich nicht reingepasst und dann bin ich auch rausgeflogen und bin dann immediately zu meinem Opa gegangen, der mir dann so Griffe beigebracht hat, wo er selber nicht wusste, wie die heißen. Also ich kann ganz viele Griffe, konnte ich ewig den Namen nicht und auch keine Noten so wie mein Opa. Und da hat es schon angefangen, dass ich dann auch einzelne Songs geschrieben habe, so über die Familie oder meinen Bruder oder irgendwas, was ich irgendwie lustig fand. Aber so richtig da sitzen und sagen, ich will das jetzt machen und ich gehe den Weg, ist, glaube ich, dann passiert durch die Hip-Hop-Szene, in die ich reingerutscht bin und die ersten Wild-Style-Sachen, die wir geguckt haben. Und ich dachte so, ich will auch sowas machen. So, und dann fing es eher mit Breakdance an und irgendwas. Und dann habe ich gemerkt, okay, Musik machen.
Da und bin war, ich. War das noch DDR-Zeiten?
Nee, das war nach der Wende.
Ja.
Das war genau Wildstyle, die Sendung auf MTV, meine ich. Heißt die Wildstyle?
Freestyle, Viva, ja, genau.
Freestyle. Die, ja. So, in der Zeit hat es mich irgendwie so erwischt mit der Hip-Hop-Kultur und dann habe ich gemerkt, okay, Breaken sind die schneller, beim Graffiti ist der besser und dann saß ich dann, habe Songs geschrieben, habe gemerkt, da bin ich jetzt in meinem Umfeld irgendwie der Fresheste und deswegen bleibe ich da dran.
Aber es war schon immer Gesang, ne? Obwohl es so, also war auch Sprechgesang, aber dieser Gesangsfaktor ist nie weggegangen. Also weil du hast ja auf der Gitarre sozusagen mit Singer-Songwriter-Musik angefangen und dann kam dieser Hip-Hop-Flash, aber hast du jemals irgendwie auch denn durch Hip-Hop, weil ich hatte diese Zeit, ich hatte immer einen Drang zu und Hang zu Melodien, aber in eine Zeit lang war es dann wirklich so, dass Rapper offiziell in Interviews in Deutschland gesagt haben, ja, Gesang ist schwul.
Ja,
das genau. Gab wirklich eine Quote von einem sehr bekannten Rapper in Deutschland, der gesagt hat, Gesangshook im Rap sind schwul. Und ich war so, okay, ich stimme dem nicht zu, aber wenn das jetzt ein Konsens ist, irgendwie habe ich es immer so ein bisschen gemerkt,
so beim Gefühl, Singen. Dass so alle so
das,
so.
Genau, das ist irgendwie so, ja, so ein Beigeschmack im Hip-Hop hat, was so ein bisschen weniger cool ist einfach, als wenn du rappst.
Klar, das hatte ich, aber ich hatte so ein Drang danach, das zu tun, dass ich dann eher die Hip-Hop-Szene so verlassen habe, wie vielleicht manche Leute in der Kindheit oder so einen Glauben haben oder irgendwas oder da reingeführt wurden, den irgendwann verlassen haben vielleicht. Nicht so, dass man so einen Schlussstrich zieht, sondern man entfernt sich einfach so wie so ein Boot vom Ufer. Und deswegen bin ich dann irgendwie aus der Hip-Hop-Szene so langsam raus, weil ich wollte eine Band haben. Ich habe die ersten Auftritte mit...
Aber lass erstmal ganz kurz, sorry.
Ja, genau.
Lass erstmal erzählen, wie du reingekommen bist. Wenn du sagst irgendwie, du hast das dann so gesehen, Wildstyle, und dann hast du aber auch erwähnt, Akim Walter, das war ja schon so der größte MC, war damals zuerst ein Magazin, ein Booking, ein Tour, ein Label, ein Online-Store und war schon so der größte Player, so das Def Jam von Deutschland sozusagen. Wie bist du denn da rangekommen?
Sorry, ich bin da durch Andreas Welskop, der auch mein Manager geworden ist, reingekommen. Der hat da gearbeitet bei MC Records und wir waren so eine Bande von Leuten. Also damals ist ja keiner losgefahren auf irgendeine Jam alleine, sondern wir sind mit einem Mob von 15 bis 20 Leuten sind wir von Jam zu Jam gefahren, haben so Flyer gesammelt, das ist die nächste Bude, dann sind alle dahin gefahren. Dann haben wir so eine Art, zu DDR-Zeiten gab es da so eine Art Patenbrigade, also man hat sich eine Partnerstadt rausgesucht, die auch Bock auf sowas hat. Bei uns war es Ilmenau, 6300 Crew. Und gab so zwei Possies. War so, bei uns war das Vostok Mob, war so die Erfurter Posse und Rowdy Club. Und dann gab es die Ilmenau und dann sind alle zusammen auf Jams gefahren. Und da habe ich, glaube ich, auf einer Jam in Jena Andreas Welskopf kennengelernt, als wir so als Local Heroes mal uns ausprobieren durften auf der Bühne und dann halt Massive Töne oder MC René oder irgendwer gespielt hat im Casa. Und da habe ich Andi kennengelernt, der hat mir damals hat gesagt, ey, ist irgendwie geil, was du machst, hab ich jetzt beobachtet. Ich weiß auch nicht, das muss ich ehrlich sagen, ich habe ihm ein Demo gemacht oder er hat Demos gehört, wo ich mich frage, wenn ich das heute hören würde, geschickt bekommen würde, dann würde ich das einfach beiseite legen und sagen, okay, viel Glück. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat.
Ja, aber andererseits war ja, ist ja damals nicht heute, ne?
Stimmt, also damals ist nicht heute.
Es gab ja wirklich nicht viele Leute, die irgendwie Talent hatten und oder schon bestimmt Talent hatten, aber dann von den wenigen, die es bis dahin irgendwie so gecheckt haben, wie man einigermaßen cool rappt, singt, reimt, so hatten dann auch nicht alle die Möglichkeiten aufzunehmen und das auf irgendeinem Level
zu machen. Ja, es waren irgendwelche Tapes, die da, und er, was glaube ich, was er interessant fand, war, dass ich auf der Bühne so bei so Freestyle-Sessions irgendwelchen, ich sah viel, viel jünger aus damals, als ich quasi 20 war oder so. Oder wann war es, welche Zeit? Da war ich sogar 17, 18 noch nicht mal im Stimmbruch. So, also, ey, yo, oder so, oder 16. Und er fand es lustig, dass ich das Mikro weggenommen habe von den anderen MCs und jemanden gegeben habe, weil es mich genervt hat, wenn die Leute so geklammert haben. Ach so, quasi, ja, ja. Wenn es halt keiner mehr irgendwie dachte, so, okay, jetzt komm mal weg. Und ich hatte so eine Art Welpenschutz. Sie dachten so, macht man nicht. Und dann halt weitergereicht. Und das fand er halt lustig. Und eben, dass ich halt gesungen habe zwischen den Rap-Passagen. Und das war die Zeit, da bin ich da reingerutscht. Und ich habe auch viel Hate gekriegt, weil ich mit einem Adat aufgetreten bin und dann einen Gitarristen mitgenommen habe oder einen Bassisten. Und wir waren auf der Hip-Hop-Tour 2000 irgendwann, wo alle möglichen Leute da waren. Ja. Weiß nicht, KMC und Piranha, dann Kreuzfeld Jakob, alle möglichen Leute waren auf dieser Tour und dann gab es auch so eine Posse aus Frankfurt, so eine Ecke, die haben auch so ein bisschen Beef angefangen auf der Tour, weil sie das einfach nicht cool fanden, dass ich gesungen habe oder auch meinten, dass ich da nicht reingehöre.
Puristen.
Genau, dass ich da nicht reingehöre. Ja, also ich glaube so.
Und da war dann auch schon der Zeitpunkt, wo du so gesagt hast, so okay, entfernst dich ein bisschen oder wann?
Nee, na klar. Ich habe es dann nochmal probiert, glaube ich. Ich wollte dann irgendwann ein Album machen. Wir haben bei Yo Mama nachgefragt, André Lut kennengelernt, der auch gesagt hat, ey, ich würde das machen, aber ich habe gerade den gesigned, aber ich finde es cool. Geht doch mal zu denen. Dann sind wir zu 4Music gegangen und haben bei 4Music angeklopft und natürlich auch gesagt, wir waren auch schon bei Yo Mama und so. Und, und dann meinte Michi Beck, ey, ich finde es ganz cool. Ich finde es auch interessant, dass du singst. Lass mal ausprobieren. So, lass doch einfach mal hier ein Album irgendwie checken. Und das kam aber auch wieder über Ecken. Also jemand, der uns supportet hat, Jacoba, der mit Thomas D. auf dem Bauernhof wohnte, hat ein Tape von uns mit zu den Fantas gebracht. Und dann waren wir zeitgleich aber auch im Gespräch. Anyway, ich habe einen Plattendeal gekriegt, soll ein Album machen und habe in Berlin was aufgenommen, wo ich, glaube ich, den Rap-Gürtel wieder viel zu eng geschnallt habe. So, alles, was die da drin gesehen haben, bin ich wieder ein bisschen vom Weg abgekommen, selber auch, und habe dann Doppelreime und alles Mögliche und habe halt quasi ein Ding gemacht und dann meinten sie so, ey, das ist nicht das, was wir dachten, und auch Kumpels meinten, ey, Klüsen, du hast da irgendwas, was andere nicht haben, bau das aus. So, du schreibst dann Songs halt, richtige Songs, so, bau die aus, hör auf jetzt hier den Harten zu machen, kauf die eh keiner ab. Also Rano MC zum Beispiel hat es damals zu mir gesagt, ich würde gern so singen können, mach das doch einfach. Cool. So, und wenn du anfängst jetzt hier den Harten zu machen, dann muss ich leider lachen. Also so, geh den Weg, so, und das fand ich ganz cool.
Ja, ist gut, so einen Input zu kriegen, ne, auf jeden Fall.
Ja, das ist schon der Support, den man dann braucht, so, bei den Gästebüchern war man sofort schwul und gab es eine Menge Hate dafür, dass ich gesungen habe, so in der Zeit.
Ja. Ich finde es so interessant, weil letztendlich da, wo du gelandet bist, was ich auch irgendwie im Intro gesagt hatte, ich habe ihn auf Hip-Hop-Jams kennengelernt, dann ist er ein Pop-Künstler geworden, aber immer sehr kredibil geblieben. Das liegt natürlich auch an deinen Roots, im Sinne von so, man hat nie irgendwas mitbekommen, so, weißt du, was Popkünstler einfach machen, diese Moves so drumherum. Also eigentlich ist ja nur deine Liebe für die Musik so das, was dich dann prädestiniert hat, in dieser Popwelt stattzufinden. Ne? Wie war das denn ab dem Moment, wo du dann von 4Music dann mit dem Album rauskamst und dann aber so ein Pop-Künstler wurdest, der eben nicht nur auf Hip-Hop-Jams und in dem Rahmen stattfand, sondern und im Sinne von, wie viel Temptation und Angebote waren da von Leuten, Sachen, Labels, Firmen, Werbedeals, so dass man, weißt du, wenn du in den Weg gegangen wärst, also gab es die Möglichkeit, den Weg zu gehen, so, oder war, hat sich alles eh immer so natürlich ergeben, dass man dich jetzt so für den kennt, wie du. Weil ich finde, das ist eben schon so ein sehr krasser Gratwanderung, wenn du, also ich könnte dich jetzt nicht guten Gewissens in einem Atemzug aufzählen mit so Popkünstlern wie Mark Forster und Tim Bensko und so, weil ich finde, weißt du, also das sind eh eine jüngere Generation, aber irgendwie
ist auch
vom Radio-Play-Faktor so, das sind auch schon die, weißt du, die so die Radio-Singles immer haben wie du so, aber es ist irgendwie ein ganz anderer Schnack. Und wie ist es so, hat sich das so ergeben oder wie hast du die deine Philosophie damals so ausgemalt, was du für ein Künstler werden willst, wenn du so aus diesem Hip-Hop kamst, aber einfach deine Musik nicht genregerecht für Hip-Hop war?
Ich glaube, es fing an damit an, dass ich Musik gehört habe, die nicht nur Sample-basiert war, weil ich die Sachen teilweise auch selber produziert habe, sondern eben dann die Originale gehört habe und dann über die Originale tiefer in die Musik reingegangen bin und hatte dann irgendwann wirklich einen Traum, eine Band zu haben und dann einfach wie Pink Floyd Solos zu spielen oder auch mit so einer gewissen Fantasie, mit so einer Stümperhaftigkeit. Ich habe das neulich auch irgendwo erzählt. Ich war ganz großer Fan von Nerd, von dem von der Band, von der Combo, Chad Hugo und Pharrell damals, die ja auch Neptunes als Produzenten waren, aber eben auch die Nerd-Band, die einen Sound hatten, wo ich dachte, das ist doch geil, so eine Skate, Gesang, Hip-Hop, und da war ja mein Herz auch noch in der Hip-Hop-Szene irgendwie mit drin, da bin ich aufgewachsen. Und ich glaube, so dieser Anspruch, den man, also das Lernen in dieser Szene, in dieser doch kreativen, was so ein kreatives Auffangbecken war, auch einfach für viele junge Leute, so mache ich jetzt das, mache ich Graffiti oder irgendwas, aber irgendwie waren sie alle beschäftigt und kreativ, gab es ja auch gewisse Regeln, dass man nicht so beitet, dass man versucht, was Eigenes zu machen und irgendwas. Und das hat mich so ein bisschen geprägt in der Anfangszeit, dass ich dachte, ich will was Eigenes machen, nicht nur das nehmen, und auch nicht das machen, was jetzt vorgeschlagen wurde vom Label. So ausschließlich. Wobei die 4Music da das Coolste war, was ich da hätte bekommen können. Weil die wirklich, die haben mich reifen lassen. Die haben gesagt, okay, geh deinen Weg. Und damals auch mein Manager, Andreas Welskopf, der auch gesagt hat, ich will nicht, dass du, also das waren so Zeiten, wo Schnuffi und Schnaffi, oder ich weiß nicht genau, Schnaffi oder Schnappi, oder ja. Genau, Schnieschner Schnappi, ja. Und so. Ich will nicht, also lass uns auf jedem Stadtfest spielen, okay, aber immer gucken, dass das Line-Up irgendwie auch cool ist.
Ja.
So, und wir haben nie, glaube ich, Stefan Raab hat uns damals auch supportet, der hätte mich in der Sendung essen können, weil ich so aufgeregt war. Der hätte locker quasi mit 2-3 Gags mich vernichten können, hat er nicht gemacht, sondern er supportet mich fast 7-mal eingeladen.
Das war echt cool an dem, ne? Der hat wirklich...
Auf, wenn er Mucke mochte und hat gesagt, du machst so engagierten Pop, ja. So Art-Pop, whatever, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, ich habe deine CD im Auto und ich find's geil. Das, und das sind so Plattformen, die mir wirklich was gebracht haben, wo meine Stimme in der quasi breiten Masse dann erkannt wurde. Und irgendwann kennt man eine Stimme und dann hat man es mit dem Song danach nicht mehr so schwer. Und der erste Song, der durchrutschte, das war halt neben verschiedenen Singles, die wir ausprobiert haben, war wirklich Chicago. Das ist ein Song über eine Prostituierte off age. Und ich wollte das so formen, den Song, wie so ein Hörspiel. Mich fragen heute noch Leute, ob sie es geschafft hat oder nicht, weil das Ende offen gehalten ist. Ich wollte das wie so ein Film machen, wo man es nicht genau weiß. So. Man hätte nie gedacht, dass das überhaupt ein Single-Kandidat ist, weil ich damals dachte, das ist viel zu komplex, kapiert keiner, will keiner und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, unterschätzt die Leute nicht. Das wurde total angenommen, lief super gut und habe mit einer anderen Single, Gewinner, auch gedacht, ich mache wieder was Komplexes, obwohl ich den Refrain bis heute nicht weiß, wie ich den singe. Ich bin dabei, du bist dabei, wann mache ich ich? Ich sing's immer falsch und die Fans auch. Und
ja, ich habe auch aber, so ein paar Dinge, ey, die sind so schwer.
Die sind so verzwickt und vertrackt und so, und trotzdem ist es ein Erfolg gewesen. Und dann dachte ich, okay, das wird vielleicht mal ein Ding so. Ich hatte auch immer Schiss vor diesen krassen Pop mit allen Registern, also ja, mit alle Hebel ziehen. Ja. So. Und deswegen hatte ich ganz Schiss vor Pathos. So. Ich fand das bewundernswert, wenn ein Xavier Naidoo es geschafft hat, so seinen Platz in der Musik so rein zu meißeln in den Song, dass er wirklich eine Hook hat, die so kleben bleibt. Aber ich hatte Schiss vor diesen Armer ausbreiten. was viele gemacht haben, und dann so eine richtige Hook anzubieten. So. Ja. Die Angst habe ich jetzt übrigens nicht mehr. Und deswegen habe ich dann versucht, eine andere Lösung zu finden. Bei Gewinner zum Beispiel ist es so, der Refrain ist einfach tiefer als die Strophe.
Okay.
Und ich dachte,
geht nach unten, statt
geht nach unten, statt nach oben. Ja. Da waren immer alle verwirrt, auch vom Label. Und gesagt, du fängst eine Strophe an, die so hoch ist, und deine Hook ist dann tief. Hm. Ich so, ja, aber wenn du jemandem was privat sagst und ins Ohr flüsterst, schreist du den ja auch nicht an. Hm. Vielleicht ist das so was Nahes. Und dann wurde so dieser narrative Style irgendwie auch zu meinem Stil. Und dann war schon auch ein sehr großer Traum, einen Freischein zu haben, dass ich irgendwann mal, also habe ich wirklich davon geträumt, dass ich alles machen kann. Hm. Das war ein Traum, ohne dass jemand meckert, gerade weil es so viel Gegenwind gab. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, eine Strophe zu rappen und zu singen und das auszuprobieren, mit einer Band was zu machen und mit einem Beat, und alle finden es okay. So.
Und?
Klappt ganz gut, aber Schiss habe ich immer noch.
Klar.
Wenn man irgendwas raushaut und denkt so, okay, das ist jetzt vielleicht doch vorbei an allem oder zu drauf. Gibt's auch. Ich hatte zum Beispiel bei der ersten Nummer jetzt von den neuen Sachen, Sag mir, was du willst, das war so eine fiese, klebenbleibende Hook, dass für mich klar war, ich will jetzt definitiv keinen Love-Song da drauf schreiben. Wie kriege ich das hin, dass ich das Feeling nicht absterben lasse, weil irgendwie doch eine Du-und-Ich-Situation da am besten passte irgendwie. Und deswegen habe ich versucht, einen Dialog mit mir selber zu machen vom Spiegel, um das irgendwie zu retten, weil das eine fiese Hook war. Und ich dachte, ist sie nicht ein bisschen zu, klingt sie nicht ein bisschen zu gewollt? Ich bin aber ganz happy. Es ist immer projektbezogen. Ich habe davor ein Album gehabt, Handgepäck heißt es, hat kaum Hooks, ist ganz in sich gekehrt auf der Gitarre und wirklich ein Liebhaberstück, und das sieht man auch an den Verkaufszahlen. Und jetzt mache ich eher ein Pop-Album so, aber eben auch mit diesem engagierten Ding halt.
Ist interessant, ne, wo diese eigenen Geschmacksparameter wohl herkommen. Kannst du es bei dir wirklich direkt an Ursprüngen, also kannst du die Ursprünge direkt verfolgen und sagen, ja, der und der Artist hat mir quasi beigebracht, dass man, dass ab dem und dem Level ist es cheesy und ab dem und dem Level ist zu viel Pathos. Das interessiert mich immer bei Artists. So, warum man so wird, wie man wird, und
das
warum.
Das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich viel Hate für die deutsche Szene gehabt, persönlich, wenn ich was gehört habe, und fand Sachen so scheiße, dass ich dachte, dann darf ich das aber auch nicht selber machen. Oder ich habe mir
also gerade jetzt Pop-Szene und
gerade im Pop
die Charts, so, was so die Hits sind und die Ansprüche an Hits.
Genau, was die Ansprüche an Hits vor allem auch in einer gewissen Zeit waren. Ich finde jetzt, changed sich alles auch ein bisschen, weil viele über Toplines, so nennt man das ja, so Gesangsmelodien gehen und versuchen erstmal einen Vibe zu schaffen. Damals war der Vibe noch nicht mal so geil. Da war es quasi so mit allen Registern, und was man richtig gespürt hat, okay, hier redet Produzent, Plattenfirma, alle drum was und singen so ein bisschen in so eine gewisse Richtung. Und das fand ich so viel Scheiße, weil ich dachte so, gerade wenn man sich bestimmten, also ich habe mich da auch so künstlich gerne aufgeregt. So richtig, dass Freunde meinten, krieg dich mal wieder ein. Ich so, das ist nicht so ernst, aber ich will mich auch darüber aufregen, weil ich darf es auch nicht geil finden.
Man braucht Feindbilder.
Man braucht da so ein bisschen einfach, um aus sich selber auch ein bisschen was Besseres rauszukitzeln. Und dachte auch immer, ein Drehbuch ist so gut wie der schlechteste Dialog. So. Und dann habe ich Sachen gehört, wo ich dachte, das fängt ja schon scheiße an. So. Und vielleicht das war eher so ein Ansporn. Und manchmal klar, alte Leute, ältere Künstler wie Sting oder Bob Dylan, Neil Young, das waren so Vorbilder auf Platten, wo ich dachte so, klar, die haben auch massiven Erfolg gehabt mit Songs, und oder Bruce Springsteen, krasse Hooks auch, so, oder auch Grönemeyer und
aber die Frage ist ja immer, ab welchem Punkt einem das analytisch wirklich bewusst wird. Also weil ich denke manchmal so, ich höre manchmal Texte von mir mit 20 und denke, wow, ich war schon ziemlich schlau. Aber dann wiederum denke ich jetzt mit Anfang 40 in einer anderen Situation über mich als 20-Jähriger so, ich weiß nicht, ich war nicht so wirklich schlau. So. Und dann ist es eben interessant, dass man dann aber trotzdem ja schon so Geschmack und so Soul-Messlatten hat, wo man einfach weiß, okay, ab dem Punkt ist es mir einfach so, nee, das mache ich nicht als Single, oder das, so will ich den Hook nicht haben, es muss nicht so krass aufgehen, oder nein, nur weil das Feature jetzt vielleicht vom Label vorgeschlagen wird, muss ich es nicht unbedingt machen, so wie man einfach seine Integrität da...
Wie man so die Barometer irgendwie, ich glaube, es geht darum, dass man als junger Mensch schon ein ziemliches Gefühl hat, wo man so in einer, also in einem Gefüge von anderen Menschen steht, so wo man sich da selber sieht, so dass man sagt, so ich habe halt irgendwas da mehr als das, und damit sich das abhebt, darf ich da nicht lang gehen, weil sonst werde ich da immer reingesteckt. So. Oder man wird reingesteckt und fühlt sich in dem Pool der anderen nicht wohl und sagt so, ich sehe da aber irgendwas anderes. Ich kann es nicht genau erklären, ich muss da raus. So. Vielleicht wehrt man sich da. Das ist schon was sehr Schlaues. Ich glaube, wie junge Leute und Kids auch sich Freunde suchen, die absolut passen, ohne dass sie eine Ahnung haben. Manchmal ist es ja so, als Kind ist es ja eher so random. Der ist genauso groß wie ich, cool. So, und dann später, aber in der Jugend merkt man so, man baut so eine Clique mit so gleich, mit Leuten, die so eine ähnliche Denkweise haben. Und das, wenn ich mir die Freunde angucke von damals, denke ich, das war schon sehr schlau. Aber die Aktionen, die man gebracht hat, oder manche Aktionen, die man gebracht hat, waren sehr dumm. Und manche Schlauheit war so Good Will Hunting schlau.
Stimmt, ja.
So, dass man so
die Leute
beschreiben konnte, wie es in irgendeiner Kirche aussieht, aber nicht weiß, wie es da riecht, weil man so jugendlich war und dachte so, ich weiß jetzt alles. So, ich habe jetzt irgendwie Prophezeiung von Celestine gelesen und bin jetzt, jetzt weiß ich's.
Naja, das ist ein gutes Bild auf jeden Fall. Wenn man auch an dich denkt, finde ich als Künstler irgendwie, ist es auch so ein Faktor, den ich auch immer an dir mochte, weil es auch so ein Faktor ist, der bei mir immer mitgeschwungen ist. Nämlich, dass du auch so ein Dude bist, der irgendwie was aufgebaut hat, noch für andere Leute. Also du hattest ganz lange, Zughafen war der Name, ne?
Genau, Zughafen Erfurt, ja.
So einen eigenen riesengroßen kreativen Space in Erfurt und hast sehr viel Zeit, Geld, Liebe, Herzblut da rein investiert, damit andere Künstler und du da irgendwie eine Möglichkeit haben, was aufzubauen. Da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber reden, weil ich auch so viel Erfahrung in dem Sektor habe. Ich glaube auch wahrscheinlich ungefähr zur gleichen Zeit. Oder wann war das bei dir, so, wo du das angefangen hast aufzubauen?
Ich würde sagen, ich bin zurück. Ich habe ja 3 Jahre in Köln gewohnt. Dann haben wir auch über die DB-Immobilien so eine Ecke direkt am Bahnhof mieten können, so ein Studio gehabt. Und dann bin ich irgendwann weggegangen, ich glaube 2000 noch was, so, oder 2000 rum. Da ging es dann los mit einem alten Güterbahnhof, den wir auch über DB-Immobilien in Erfurt gemietet haben. Und das Ding versucht haben, so schnell wie möglich voll zu machen mit Leuten, die wir cool finden, damit da nicht irgendwie oben drüber plötzlich jemand einzieht, wo uns nicht passt. Und dann ging das sehr schnell, dass da auch so ein Magnetismus entstand und man sich Jobs hin und her geschoben hat, eigentlich nichts verdient hat und irgendwie und wenig Leute quasi auch verdient haben. Und dann gab es halt ein paar Leute, die Erfolg hatten und dann haben wir das halt irgendwie geregelt, die vorne weggelaufen sind. Und das war auch eine Idee damals. Ich fand es halt geil und hatte auch den Traum, wie eine Band zu haben, wie die Beatles zu sein, obwohl ich eigentlich mehr als Solokünstler wahrgenommen wurde und diese Diskrepanz zwischen, ich möchte eine Band haben wie die Beatles sein und haben und da irgendwie und trotzdem steht da immer Clouseau drauf, das war auch für die Band sehr verwirrend und gleichzeitig dachte ich auch, ich möchte mit meinen Freunden auf Tour gehen, ich will, dass da jemand für mich kocht, den ich kenne und der vielleicht auch keinen Bock hat, jetzt im Restaurant zu arbeiten, sondern mit mir auf Tour geht oder du hast dich doch schon immer für Klamotten interessiert, willst du nicht das bei mir mitmachen und so und hatte einen Haufen Freunde um mich geschart, die Jobs gemacht haben. Das war aber auch gleichzeitig genauso das Lebensmodell von Andreas Welskopf, mein Manager. Also wir sind da echt so connected an der Stelle extrem, dass wir gesagt haben, wir wollen auch Leute supporten. So.
Und inwiefern oder wie lange ist das positiv aufgegangen, das Unterfangen?
Ich glaube, solange wie die Feelings gut waren und ich mich dafür nicht interessiert habe, was ich verdiene oder verliere. So, ich glaube, erst als die ersten Aufrechnungen oder Feelings auch kamen von Leuten, die sich nicht wohlgefühlt haben, weil man in so einem Gefüge, wenn man für einen Künstler arbeitet oder mit einem Künstler, hat man auch wenig Aufstiegschancen. Da gibt es halt den Künstler und du kannst jetzt nicht Vizepräsident bei VW oder so werden und dann irgendwann sitzen die alle beim Geburtstag mit ihren Cousins und Familien, die alle schon in Firmen auch sich was aufbauen können und dann entstehen auch Unzufriedenheiten, dass vielleicht jemand weg will oder bestimmte Situationen, keine Ahnung, oder man ist nur für das Ding aktiv, das ging mir auch auf den Sack, dass so viele Fragen auftauchten für dieses Gefüge, was wir da aufgebaut haben, diese kleine Enklave, dass ich dachte, oh, es raubt zu viel Zeit, aber wenn ich jetzt mal überlege...
So Hausmeistertätigkeiten.
Ja, so alles quasi so, vom wer, was, wie. Es gab ja sogar einen Hausmeister mit einer halben Stelle und einen, ich nenne es mal so, gordischen Knoten von Co-Abhängigkeiten, wo man gesagt hat, komm, ich nehme dich mit, ich tue dir den Gefallen, aber dann musst du, wenn ich dann nochmal auf Tour gehe, dann eben nochmal mit auf Tour, dann strecke ich das jetzt vor und dann entstehen aber so Feelings, dass der dann vielleicht als Beispiel jetzt nur, ein Kind bekommt und sagt, ich will jetzt aber gar nicht auf Tour gehen. Sag, verstehe ich, aber du hast es ja gesagt. Und dann kommt er vielleicht mit und gibt mir das Gefühl, dass er mir einen Gefallen tut, obwohl ich ihm mal einen Gefallen getan habe. Und er das nur quasi abarbeitet. Und es entstanden so Feelings, wo ich dachte so, okay, das ist echt komplex und das behindert mich beim Schreiben einfach so. Ich fange an, für das Ding zu schreiben. Erfolge, plötzlich denke ich so, ich muss jetzt einen Hit schreiben, damit alles weiterläuft, weil es ohne mich gar nicht geht. Und das hat mich extrem blockiert so beim Schreiben.
Ja, das ist interessant. Wie das. Ich schätze mal, ich weiß nicht, bei wie vielen anderen Popkünstlern es auch noch so ist. Ich finde, das genauso diese Attitude ist total Hip-Hop und Rock'n'Roll. Ne? Ich kenne das so bei Hip-Hop und Rock'n'Roll-Leuten, dass sie all ihre Leute alle immer mitbringen.
Genau. Ich habe auch Respekt, wenn das Leute über Jahre durchhalten. Hm. Ich muss sagen, in meiner Crew sind immer noch viele, viele Leute von damals trotzdem und auch Leute, die das professionalisiert haben und vor allen Dingen noch andere Sachen haben. Und wenn man sich jetzt portioniert trifft und die für die Zeit bezahlt, ist es für mich auch viel, für meinen Kopf auch viel gesünder, weil dann kann ich einfach ein Album schreiben und das Ding liegt erstmal brach, so abgesehen von Corona jetzt irgendwie. Aber wie war das bei dir? Bei dir waren es ja auch viele Leute. Du hattest ja auch, das war ja...
Ja, ich hatte auch irgendwie Glück, dass ich so ein, ich habe Dynamite irgendwann kennengelernt, 93 auf einem Basketball-Event und der war schon irgendwie so ambitionierter DJ und Producer und über ihn dann, er kannte schon Izzy und Daniel von den Beginnern und Izzy hat uns dann irgendwie gesagt, okay, wenn ihr Rap machen wollt, müsst ihr den FZ1 von Casio euch kaufen und dann haben Dynamite und ich einen ganzen Sommer zusammen, also nicht zusammen, aber beide gejobbt, er in einer Eisdiele und er ist 2,1 Meter groß und hat in so einer kleinen Eisdiele am Jungfernstieg, wo das Fenster so auf 1,80 Meter war ungefähr, einen ganzen Sommer da gearbeitet hat und ich habe bei Jean Pascal so einen Multi-Brand-Jeans-Store in der Spitaler Straße am Hauptbahnhof Jeans verkauft und dann hatten wir irgendwann 1200 D-Mark zusammen, um uns bei
das Ding zu holen.
Genau, nicht eBay, sondern ich glaube, das gab früher doch so eine Zeitung, so mit so Anzeigen, Avis oder so. Und da haben wir uns dann diesen Sampler geholt und dann von 93 bis 95 irgendwie Demos gemacht und dann den ersten Gig uns erhasselt und dann auch genau in diesen Strudel gekommen, wie du gesagt hast, jede Wochenende war die nächste Jam. Also auf jeder Jam hat man irgendjemanden kennengelernt, der einen gesehen hat und dann so, ey, nächste Woche machen wir einen Jam in da und da, willst du da auch auftreten? Ich so, ja, gibt's Fahrtgeld? Ja, okay. Und dann haben wir eben 5 Jahre lang.
Fahrtgeld oder im Parkhaus pennen oder auf Stühlen oder in der WG.
Voll. Und ich hatte eben quasi, war ja in einer Gruppe mit 2 Produzenten, die einfach auch schon sehr, sehr gute Musikmeinung hatten immer, dass ich immer gutes Musikfeedback hatte. Und dann hatten wir Izzy als Manager die ersten Jahre bis so Bambule denn so richtig erfolgreich wurde.
Und was mich interessiert, da hast du damals, hast du immer irgendwas wie Schlagzeug gespielt, weil das so tight ist, was du machst, dass ich immer dachte, es muss doch irgendwie eine Vorgeschichte geben.
Von den Phrasierungen her,
und ich habe jetzt nicht nachgeguckt oder so, das hat mich einfach nur immer interessiert, weil wir damals da saßen und dachten so, Mann, Alter, wie kriegt er die 16. hin? Das kann doch nicht wahr sein. Einfach so.
Ja, ist tatsächlich das einzige Instrument, was ich wirklich mal ein bisschen mit Leidenschaft gespielt habe. Als ich in der 7. Klasse, 91 war ich da, also 91 und ich war 13 und war in der 7. Klasse und da war, bin ich aus der Schule geflogen und habe so ein paar Monate in England verbracht und bei so einer Gastfamilie.
Du bist von der Schule geflogen?
Ja, genau.
Ich auch,
lustig. Ja. Auch in der 7. so? Oder auch in dem Dreh?
Ja, doch. Ja. Ja, doch. 7., 8. und 9. war ich dann. 7.
Cool.
Und 9. bin ich dann sogar raus.
Cool Kids.
Cool auch. Cool Kids.
Liegt auch aus der Schule. Ihr seht, was draus werden kann. Da auf jeden Fall war ich in England und da war so eine deutsche Frau in dieser Village und ihr Sohn hatte ein Schlagzeug und da durfte ich ab und zu üben. Dann bin ich zurückgekommen, hab meiner Mom gesagt, ich will Schlagzeug spielen, hab dann auch Unterricht gehabt und ein Schlagzeug bekommen mit Aussicht auf den Proberaum und dann wurde aber dieser Bunker irgendwie abgerissen und dann habe ich es irgendwie auch nicht hingekriegt, war die Leidenschaft dann doch nicht so groß, um irgendwie mir einen Proberaum zu besorgen und dann stand das Schlagzeug irgendwie so aufgetürmt in der Speisekammer bei uns und ich habe den Unterricht gemacht, aber wurde nicht richtig besser, weil es ja so viel, weißt du, Motorik einfach, ist ja eigentlich nur Übung.
Die ganze Zeit üben.
Ich habe irgendwie gefühlt so 2 Jahre lang jeden Tag wieder oder jede Woche wieder am gleichen Level angefangen. Und dann irgendwann das Ding verkauft und mir meinen ersten Sampler gekauft.
Aber die Geschichte, ich finde, das merkt man dem Flow an. Und ich merke das auch, weil Udo hat ja auch Schlagzeug gespielt, Udo Lindenberg. Ja. Und du merkst auch, wenn der mal so zu spät los, also anfängt, weil es auch sehr alles sehr laid back geworden ist, irgendwie so, wie er sich aufholt und wo er dazwischen noch einen Schlenker macht, denke ich, das ist... das musst du irgendwie in irgendeiner Vorgeschichte in der DNA irgendwie mit drin haben, damit es so
total
mal so nachspulen oder so bei Freestyles, bei dir ist es ja auch so, dann kommst du so rein und dann löst du das über die Eins quasi wieder und ich dachte immer, das ist total krass. Ja.
Ich habe auch mal mit so einem Kollegen von mir, Florian Weber, der ist ein sehr virtuoser Jazz-Pianist, mit ihm mal was gemacht für den Jazz-Echo in Hamburg und da habe ich ihm so eine Strophe, die ich auf einem Beat gerappt hatte und die sehr super vertrackt war, einfach so flow- und silbenmäßig. Ne?
Aber
so,
es ist nicht das, was auf den Unplugged drauf ist.
Genau. Das ist eine andere Geschichte. Aber das basiert so ein bisschen darauf. So. Und da meinte ich so, guck mal hier, das ist so eine super abstrakte Strophe. Kannst du nicht einfach irgendwas spielen, was so Silbe für Silbe auf meinem Flow ist? Und dann machen wir das so. Und dann haben wir das da für den Tag gemacht. Und darauf basierend dann auch beim Unplugged, bei diesem bisschen mein Ding Teil hat er das dann nochmal gemacht. Und da hat er... Der musste ja wirklich mein Flow sozusagen rhythmisch notieren, ne? Und hat mir danach erzählt, dass so das rhythmische Pattern, so, weil das ist ja auch im Grid, das ist ja nicht einfach auf 1, 2, 3, 4 oder 16 oder das ist ja teilweise super irgendwo dazwischen. Und er meinte, dass mein rhythmisches Pattern super krass ostafrikanisch ist, wo ja wirklich mein Vater auch her ist, aber ich habe einfach null Sozialisierung mit dieser Musik, ne? Also ich habe auf jeden Fall so wenig arabischartige Musik in meinem Leben gehört, dass es nicht viel Einfluss auf mein Rhythmusgefühl eigentlich nehmen konnte.
Also es ist nicht quasi rein.
Aber es ist anscheinend in der DNA oder irgendwas. Ist halt, ne? Das ist super interessant auf jeden Fall, wo sowas herkommt oder auch beim...
Vielleicht ist das, also das ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber mein Opa hat ja auch Musik gemacht und Gitarre gespielt. Klar, da habe ich es natürlich gesehen und er hat es mir auch beigebracht, aber so diese Liebe oder diese Art und Weise so zu der Mucke irgendwie so, dass das so drin ist und alle sagen, das ist ja wie dein Opa.
Krass.
Quasi so. Und
auch performen war für dich immer schon was Natürliches? Also das hat nicht erst angefangen mit den ersten so Hip-Hop-Jams und oder Local-Sachen, sondern warst auch so ein Performer schon in deiner Familie oder in der Schulzeit?
In den jungen Jahren war ich schmerzbefreit. Hm. Also wirklich so, also wo meine Eltern gesagt haben, was ist mit ihm? So, warum hat er da keine Hemmung? So.
Geil.
So, dass man, das erzähle ich gerne. Also nach der Wende gab es ja nicht viele Angebote, was man so machen kann. Und dann gab es so Country-Feste. Und da sind alle irgendwie wie die Irren sind auf Country-Feste, obwohl keiner Country gehört hat. Country, nicht Country, Country. Ja. Wo so ein Bulle ist zum Reiten und irgendeine Bühne und dann irgendwie sitzen die Leute in so einem Ding. Ja, wie so Rummel, quasi wie so ein Jahrmarkt, gab es dann irgendwie so Weihnachtsmarkt irgendwas und sind alle da hingefahren irgendwie, haben sich Trucks angeguckt oder irgendwas, keine Ahnung. Und da bin ich auch einfach auf die Bühne. So, habe gesagt, ja, ich bin Thomas, ich will einen Song singen über meinen Bruder oder meine Eltern, er ist ein Nerver, hieß der Song. Das ist ein so ein Ding, meine Eltern danach, wieso, warum und wo ist der Typ und wie kommt er da drauf? Und das habe ich aber verloren dann in der Jugend. Ich glaube, da entsteht ein anderes Schamgefühl irgendwie. So. Als Kind weiß man hat so diesen Bonus, diesen Kinderbonus und kann noch mal Sachen machen, wenn man das eh schon drin hat und irgend so eine Grundenergie hat. Meine quasi diese, ich war ja in der, mit 12 dann, weil ich so hyperaktiv war. Laut der Schule war ich mal kurz in einer Nervenklinik für 6 Wochen in so einer Kinderpsychiatrie, in der ich jetzt mein Studium habe.
Krass.
Und da ist es nochmal rausgekommen, dass ich quasi so eine Energie habe, aber ich war viel schüchterner. Ich hatte richtig in den ersten Auftritten, hätte ich sterben können vorher. So. Gerade auch Szene, wenn dann Leute da waren, die man cool fand oder irgendwas, das war so.
Also da hatte ich die Vorschule sozusagen dann nicht...
Dieses
hat nicht geholfen, weil ich denke irgendwie immer, es geht eigentlich alles um positive Gefühle, wenn man Sachen das erste Mal macht. Ne? Also wenn man irgendwas anfängt und dann hat man Erfolg damit, ist es leichter, das weiterzumachen, als wenn du direkt auf die Fresse fällst.
Na, vielleicht war es dann die Hip-Hop-Szene, die sehr... es gab wirklich sehr schnell Hate, wenn irgendwas nicht gestimmt hat. Und Menschen haben sowieso ein gutes Gefühl, wenn man selber mit sich in irgendeiner Phase steckt, wo man nicht genau weiß, bin ich Fisch oder Fleisch. Also es war ja wirklich eine Zeit, wo ich selber nicht wusste, bin ich jetzt Sänger oder so eine Art Rapper oder so eine Art sanfterer Rapper oder keine Ahnung, was ist das eigentlich so?
Sanftrap.
Sanftrap. Ja, weil ich auch als Typ nicht der harte Typ war. So. Ja, ja. Aber irgendwie sehr viel Liebe für diese Szene und diese Geschichte hatte und Mos Def ein Riesenvorbild war von der Art zu singen. Dieses das habe ich mir total angeeignet am Anfang.
Ich auch,
so erstmal safe auf diesen Tönen abreiten. Mhm. Du auch?
Total, war wirklich, ehrlich gesagt, mein... Ich glaube schon so der Grund, warum ich viel mehr gesungen habe. Ich glaube, jeder Sänger, ne, hat so einen Sänger, wenn er den hört, dann ist er so auf, okay, wenn da sehe ich mich so. Genau. Das ist so meine Range oder da, wie ich meine. Like
und so, das war absolut, und das war auch wahrscheinlich, weil es nicht so ein Sportgesang war, sondern einfach so, genau, ein, Vibes, so, ein, ne? so ein Vibe. So. Und das habe ich dann eher gesehen. Aber ich glaube, vielleicht hat der Hate das ein bisschen platt gemacht in diese Sicherheit. Hm. Oder auch einfach, dass man einfach so ein anderes Schamgefühl hat als Jugendlicher oder so. Aber diese Grundenergie da drin, die hat mich immer auf die Bühne rennen lassen. Es war so eine Mischung hinterm Vorhang, lass mich jetzt raus, ich will hier alles platt machen und scheiße, ich will hier weg. Es war so diese.
Haben wir es dir angemerkt oder war es eher so, dass es du für dich und Leute sagen, hey, du sahst voll entspannt aus?
Auf der Bühne, also meine Freunde hinter der Bühne ja, weil man sich gegenseitig quasi totnervt, wie aufgeregt man ist. Aber auf der Bühne kumpelt es überhaupt nicht. Ich meine, ich habe gar nichts von gemerkt, war super easy. So. Und man wird dann eher so, glaube ich, wenn Panik entsteht auf der Bühne, wird man eher langsamer. Ja, also ich wurde da nicht hektischer, sondern es wurde eher noch so zeitlupenartig, weil ich gemerkt habe, hier klappt ja gar nichts. Mhm. Irgendwie so, und dann macht man das mit Coolness weg oder so.
Krass. Wie hast du als Artist gelernt oder wer hat deine Philosophie und Herangehensweise beeinflusst, wenn es darum geht, wie du dir dein Business aufbaust? So, jeder von uns ist ja irgendwann super früh, letztendlich als Teenager fast noch, irgendwie gesigned worden. Und dann lernt man ja diese ganzen Sachen erstmal recht oberflächlich. So, okay, da gibt's Manager, man braucht einen Manager, weil jeder Artist, den ich kenne, hat einen Manager. So, das scheint ja nicht ohne zu gehen. Die kriegen immer 20%. So, ne? Das ist so eine Sache, die man irgendwie am Anfang hört. Und dann, okay, dann gibt's Major-Labels, da gibt's entweder Künstlerverträge oder da gibt's Bandübernahmeverträge. Und am Anfang sind ja so super viele Schlagworte, die man lernt. Und man muss irgendwie relativ schnell seine ersten Entscheidungen treffen. Und dann nach den Jahren, je mehr man lernt, von seinen eigenen Fehlern und Erfolgen und von anderen Leuten, die man beobachtet, dann kann man sich ja so ein bisschen so langsam überlegen, ah, okay, so wird Geld verdient. Und wie hast du dir dein Ding so aufgebaut? So.
Also da war ich am Anfang sehr ignorant. Es hat mich wirklich gar nicht so sehr interessiert, außer dass ich immer so ein Gefühl hatte, ich will mich nicht so lange verpflichten. So, ich hatte immer das Gefühl, ich finde jetzt 3 Jahre wahnsinnig lang. So, und das war auch das, was ich als Philosophie Leuten mitgegeben habe, für die ich supportet habe. Dass ich gesagt habe, ich bin jetzt gar nicht daran interessiert, mit euch irgendwie Geld zu verdienen. Ich will euch einfach helfen. Und wenn ihr einen Tipp haben wollt, das hat mir auch also Andreas Welskopp, mein alter Manager, quasi der kam ja aus einer Szene, wo er Leute immer aufgebaut hat. Und das war auch so sein Ding über Jahre. Und deswegen hatten wir am Ende auch so wirklich viele Menschen. Ich hatte dann viele Menschen um mich, weil dieses System immer noch vorherrschend war. Und es war fast schon eher seins. So, wir brauchen das. Und dann, da habe ich auch viel Geld verloren. Aber das hat mir auch viel gebracht. Also viel gebracht hat es mir, dass ich in Ruhe wachsen konnte, dass wir langsame Wege gegangen sind, dass wir beide zusammen dachten, die besten Verträge sind keine Verträge. Und das versuchen wir den Leuten jetzt einfach mal zu erklären. So, und dann hatten wir das Alex Richter damals von 4Artist, der Booking-Firma, erklärt und gesagt, wir glauben eigentlich gar nicht so sehr an Verträge, wenn es scheiße läuft, kommen wir da eh irgendwie raus. Und wenn wir uns wie Prince Slave auf die Backe tätowieren oder irgendwas machen, so. Und dann hat er gesagt, na, das ist doch kein Vertrag machen. Wir machen einfach nur Handshake. So, wir machen Vertrag täglich mündlich kündbar. Mit dem habe ich 20 Jahre lang Business gemacht. Und das fand ich sehr schlau von ihm, weil er gesagt hat, ey, ich finde dich eh geil. Und wenn es nicht läuft, klar, da hast du absolut recht. Aber wenn du das nicht willst, ich find's cooler. Aber so, dann machen wir das halt nicht. Und hatte mit ihm keinen Vertrag 20 Jahre lang. Und das war auch, was ich von Andi quasi mitgenommen habe, neben dem Ding, dass es mir zwar an anderen Stellen zu viel wurde und ich nicht alles teilen konnte am Ende, am Anfang schon, hat er viel von mir weggehalten, so einfach so als Manager. Viele Sachen haben mich einfach nicht interessiert. So. Und ich wusste zwar eher, was ein Bandübernahmevertrag ist oder was halt ein 360-Grad-Vertrag ist oder solche Geschichten. Wir haben dann jemanden kennengelernt über André Luth, weil wir haben ein Ticketsystem entworfen und das war zu einer Zeit, als alle CDs gebrannt haben und alle meinten, das ist illegal. Und wir so, ist doch totaler Quatsch. Wir stehen auf der Bühne, in Bonn standen wir, auf der Bühne in der, wie heißt es, egal. Und dann habe ich gefragt, wer hat denn die CD, alle Arme waren oben, wer hat sie denn gekauft? Und über die Hälfte, 3/4 gingen die Arme wieder runter. Und dann saßen wir hinten, haben überlegt, haben gesagt, ey, wir müssen die Leute legalisieren, das sind unsere Fans. Was können wir denn machen? Und dann meinte Andi so, wir können vielleicht ein Ticketsystem entwerfen, dass wir Tickets verkaufen und mit dem Ticket kriegen die das Album. Und dann sind sie eigentlich legalisiert. So, das hat unglaublich viel Arbeit gemacht, weil wir Programmierer aus Berlin geholt haben, so ein kleines Büro gemacht haben, ein Callcenter hatten, wo Leute anrufen könnten. Unten im Tourbus dann. Und
haben die auch für die Charts denn gezählt?
Nee, nicht. Da ging es dann halt los. Es zählte nicht für die Charts. Saturn war sauer. Viele Firmen meinten so, wenn ihr die jetzt eine Woche eher bemustert, wir wollten die ja bevorteilen, dass sie bei uns kaufen, bei unserem Ticketsystem. Eventim und viele anderen haben das auch erstmal beobachtet und geguckt. Und viele Firmen so, viele Ticketfirmen irgendwie haben halt geguckt. Es gab jetzt nicht den expliziten Gegenwind, aber es stieß schon an Hürden an der Stelle. Dann hast du gemerkt, okay, wir haben jetzt eine Schlange in der Location im Winter, weil wir Scanner haben und die Leute frieren. Wir müssen das irgendwie noch schneller machen, dass die nicht keine Nachteile haben. Dann mussten wir Punks beauftragen, die das System bombardieren, um zu gucken, wie kann man es bescheißen, weil die ersten Leute angefangen haben, uns zu bescheißen und so weiter. Und wir dann Freunde in einem Art Callcenter im Zughafen, Freunde von uns und Freundinnen, die mit einem Telefon da hingen und Fragen beantwortet haben für die Fans, weil wir quasi eigentlich nur, und dann haben wir noch nicht mal die Kohle in die eigene Tasche stecken können, sondern in dieses Ticketsystem investiert. Ja, und da ging bei mir dann auch irgendwann die Frage los, dass ich gesagt habe, ey, sag mal, Andi, vielleicht ist diese Innovation irgendwie geil, aber vielleicht ist es gar nicht so meins, weil ich möchte gerne runtergehen ins Studio und jetzt einen Song schreiben. Das macht mich, killt mich, dass ich mich damit beschäftige die ganze Zeit. Vielleicht ist bei neuen Ideen wie bei Herr der Ringe mit den Orks die erste Reihe, muss dran glauben und man muss sich das angucken und dann irgendwann was mitnehmen von dem, was man geil findet, wenn es schon ein bisschen entwickelt ist. So da, oder man hat einfach, man ist so als Schwerpunkt. Ich war ja als Schwerpunkt Musiker und dann Business. So, das kam irgendwann teilweise auch viel zu spät. Ich war, musste mich dann wirklich auch entscheiden, willst du jetzt so eine Art Puff Daddy sein oder willst du Sänger und Musiker sein und Künstler? Und deswegen habe ich das dann irgendwann, habe ich mich von allen getrennt. Ich habe mich von meiner Band getrennt, von meinem Management, von dem Zughafen, von allem eigentlich so.
Naja, aber irgendwann muss man, glaube ich, und war es bei dir auch eher Bauchgefühl, was es gesagt hat, oder hast du es einmal so durchkalkuliert, was jetzt die Pros und Cons wären?
Ehrlich gesagt nicht. Es war eher so ein Feeling, dass ich dachte, ich halte es nicht mehr aus. Probleme an der Stelle, Fragen, die auftauchen da, Fragen, die auf meinem Tisch landen und viele Menschen, die inzwischen Kids haben, wo ich dachte, jetzt sind sie noch. Mir hat auch Wolfgang Niedegen sehr geholfen, ein Musiker, der gesagt hat, so ey, den habe ich das mal alles erklärt und der meinte so, ja, eigentlich musst du dir keine Sorgen machen. Die stehen alle noch im Saft ihres Lebens. So, wenn ich jetzt jemanden rausschmeiße, ist es schwierig auf dem Arbeitsmarkt, weil die Leute älter werden. So, du kannst das machen, in 3 Jahren haben die was Neues. Das fühlt sich nur jetzt wirklich beschissen an. Das war gut, mal von jemandem Älteren sowas zu hören.
Hammer. Er ist ein OG auf jeden Fall. Shoutout Wolfgang Niedecken. Ich habe den ja auch kennengelernt in Südafrika bei dem Sing My Song, den haben wir zusammen gemacht.
Ein geiler Typ, oder?
Sehr ans Herz gewachsen. Ist ein super, super cooler Mensch und einfach gibt so wenige Leute, finde ich, so, die man so sieht, so ältere Künstler, wo man so denkt, so, oh, das ist cool, erstrebenswert. Ja, so, weißt du, man kann das lange machen und so auf so einem wertigen Level für sich und seine Fans bleiben.
Ja, der ist einfach real durch
den genau.
So, ja. Der ist super real. Ansonsten war das eine Bauchentscheidung. Quasi an manchen Stellen gut gelaufen, manchen nicht, weil es eben so eine Bauchentscheidung war. Aber das ist vielleicht dann auch eine Art Talent, dass man spürt, ähnlich wie was wir vorhin hatten, man erspürt so den Weg für sich in diesen, gehe ich jetzt eher einen Trampelpfad oder einen breiten Weg oder mache ich einen Umweg. Ich glaube, wenn man jünger ist, ich hatte mal einen super schönen Satz gehört, ich hatte mal ein richtig, richtig krasses Angebot gekriegt, so wirklich mit so Körperchen auf dem Tisch mäßig, so, wenn du das jetzt bei uns quasi unterschreibst, dann das hier und dann hatte ich damals, genau, das beim Business hat mir wirklich Olaf Meinking geholfen, der jetzt auch mein Manager ist, sich das Management mit Lena teilt und der viele Sachen macht, jetzt eigentlich Musikanwalt in Hamburg. Den haben wir über André Luth kennengelernt, weil wir für das Ticketsystem einen Anwalt brauchten.
Okay.
Und Olaf hat dann bei uns mal reingeguckt und gesagt, ihr braucht eine GmbH, ihr müsst euch mal absafen, wenn irgendwas passiert, dann haftet ihr. Da fing es schon an, dass er quasi versucht hat zu helfen.
Ja.
Das war so ein Typ, von dem ich wirklich viel über das Business gelernt habe. Und es gab diesen einen Moment, als dieses Angebot auf dem Tisch lag, wo ich gesagt habe, was würdest denn du machen jetzt an meiner Stelle? Und er so, ich als dein Anwalt würde sagen, mach das, sowas kommt nicht nochmal. Und ich so, ja, was würdest du als mein Freund sagen? Also ich als ein Anwalt würde sagen, das ist eine super Chance, sollte man einfach machen. Ich so, aber was sagst du als mein Freund? Weil Anwälte sind sowieso schwierig, die haben es gelernt, Dinge so zu äußern, dass sie dafür nicht verhaftet werden. Und ich so, nee, Digi, was sagst du als mein Freund? Er so, ich weiß nicht. Ich in deinem Alter würde vielleicht den landschaftlich schöneren Weg fahren.
Hammer.
Und es war nicht ein sehr guten Satz. Mhm. Und ich glaube, so, wenn man da irgendwie spürt, dass man Zeit hat, muss man eben nicht so schnell nach Dingen greifen, sondern guckt sich das an und kann parallel fahren und jede Menge lernen.
So. Ja, aber es ist ja echt so eine im wahrsten Sinne des Wortes so Selbstvertrauensfrage. Also ich finde so, wenn je mehr du mir deinen Werdegang erzählst, desto mehr sehe ich so, du warst auch wie ich relativ blessed, so an richtigen Stellen richtige Leute kennenzulernen, warst trotzdem so idealistisch und so wenig Business, dass du wahrscheinlich auch oft ans Limit gekommen bist. Also von all den Reichtümern, die du jetzt hättest haben können, sind wahrscheinlich nicht alle da. Und ich sehe da super viele Parallelen und find's mega sympathisch und denke, das ist auf jeden Fall eine schöne Art, das Business so zu lernen, so, weißt du, learning by doing und auch failing ist auch okay, weil es dann irgendwie weitergeht, aber wir müssen ja trotzdem auch immer versuchen, so die neuen Generationen zu educaten und ich habe echt das Gefühl, so manchmal, wenn ich neue Rapper reden höre oder neue Künstler, so, die haben einfach genauso wenig Ahnung wie wir früher, obwohl es eben YouTube-Tutorials und viel manifestiertes Wissen schon gibt und das ist eben crazy, so dass ich so weiß, so viele werden nicht diesen Weg haben, weißt du, und nicht diese Möglichkeit haben, 25, 30 Jahre später irgendwie, weißt du, zusammen am Tisch zu sitzen, so die sich irgendwann mal im Jugendzentrum in Casablanca, sowas wird es oft nicht geben, weil
die Relaxedheit haben, so mal eine Pause auszuharren und da keine Fehlentscheidung zu treffen. Das ist sowieso was in der Gesellschaft so relativ schwierig ist. Viele trauen sich nicht, den Job zu kündigen, weil sie dann eine Pause haben, die man erstmal aushalten muss, wo nichts passiert, wo kein Geld kommt, wo irgendwas. Und da merke ich dann, oh, jetzt machen sie den Move. Ah, das ist vielleicht nicht so geil für die Marke. Mal gucken, wo das in 5 Jahren hingeht, wo ich jetzt persönlich eine Relaxzeit habe und sage, ja, dann warte ich halt so. Und dann nehme ich nicht das Angebot. Und man fährt so in einem langsamen Gang auch an einigen vorbei, die ja mal vorbeigezischt sind, so über die Jahre.
Ja,
man hat schon viele liegen sehen, so am Straßenrand, mit dem Motor qualmt.
Ja, eindeutig. Und wie ist das mit Leuten, mit denen du aufgewachsen bist? Da wird es ja auch wenige Leute geben, die jetzt den Weg gewählt haben, wie du so. Also noch viele Freunde von früher und das irgendwie dadurch, dass du viel in Erfurt geblieben bist oder dann wieder zurückgekommen bist, ist es so, dass du so richtig grounded bist oder was? Hast du auch diese Zeit, wo du irgendwann mal so dieser Star und hast gar nicht mehr so richtig Freunde und gab es sowas bei dir oder warst du immer so?
Und es war einfach viel, viel, viel los an Mensch um mich und natürlich waren da auch viele, habe ich auch oft den Traum der anderen mitgelebt, würde ich sagen. Und dann nach der Trennung habe ich gemerkt, oh, jetzt entstehen natürlich auch Realitäten an der einen oder anderen Stelle, bei mir eben auch. Dass ich gemerkt habe, okay, das war, zum Beispiel halte ich mich heutzutage sehr zurück mit, also man versucht ja auch Leute irgendwie heiß zu machen und mit konkreten Versprechen, so versuche ich das irgendwie, weil man immer so denkt, so okay, das hat echt Feelings hinterlassen an Stellen, wo ich verstehe, dass die dann heute denken, du hast doch damals gesagt, wir sind die geilsten Produzenten und jetzt, keine Ahnung, ich kann mich an diesen Satz erinnern, ich nicht, quasi, aber ich weiß, dass ich das geglaubt habe in dem Moment, so, und dass ich auch, habe aber nur gemerkt, die Leute, die sich entschieden haben, als Schwerpunkt bestimmte Sachen zu machen, machen auch irgendwie weiter so. Und in Erfurt ist es, geht man sich nicht aus dem Weg. So, das ist so, da habe ich viele Leute von damals auch. Aber manche Stimmungen, es gibt auch welche, wo das ein bisschen sich entfernt hat, wo ich merke, so, okay, da ist auch eine Stimmung entstanden, weil dieser Traum irgendwie geplatzt ist, das gemeinsam irgendwie zu wuppen.
Und generell so dieses Klischee vom was ja jeder Rapper hat, so ich bin jetzt der Einzige aus der Crew, der es geschafft hat, jetzt habe ich nur noch Hater. Und gab es das irgendwie bei dir, du kommst ja quasi aus dem Hip-Hop, aber hattest denn so dieses Pop-Ding, hattest du jemals dieses, du hast mir erzählt, bevor die Kamera liefen, von einer Stalkerin, die relativ akribisch war, aber hattest du das Gefühl, dass du viel gegen Leute oder gegen deren Meinung ankämpfen musst oder dich viel beweisen musst?
In der Anfangszeit extrem, aber da hatte ich zum Glück dieses Umfeld und vielleicht war das auch wiederum so ein Grund, dass man irgendwo hingegangen ist mit so vielen Leuten, weil da habe ich mich extrem safe gefühlt auch so, musste das nicht alles alleine durchstehen. Irgendwie könnte auch ein Grund gewesen sein mit, neben der Idee, dass man alles gemeinsam macht und diesen Traum lebt, irgendwie, den man so aus Filmen kennt, so ein bisschen auch. Und da war es aber so, es gab, ich kann das nicht genau beschreiben, es gab viel Hate und viele Leute, die so gesagt haben, und du bist schwul und das ist eh scheiße und du wirst es niemals packen und irgendwas und wirklich auch teilweise so. wo ich dachte so, krass, wo kommt denn das her? Oder eigentlich coole Leute einen eine Chance gegeben haben, wie Beatsteaks oder bei Savage, wir haben vor Savage gespielt. Und dann aber in der ersten Reihe Leute alle so dastanden so, oder die Beatsteaks dann gesagt haben, spiel nicht für die, spiel für die anderen. Quasi so. Das hilft einem ja auch irgendwie. Ich finde, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gab nur Gästebücher, so eine Art Gästebuch. Also nicht wie heute so viele Möglichkeiten, so viele Seiten, sondern es gab ein paar Leute, die was gemacht haben. Es ist extrem aufgefallen, dass die überhaupt eine Website hatten.
Stimmt.
Und dann gab es eine Art Gästebuch und dann dachten die alle in der Stadt, die keine Website hat, wir gehen dahin und machen richtig Stress. Jetzt akklimatisiert sich das so geil, wenn jemand irgendwie da so ein Hate schreibt, schreiben Leute drunter, ey, du bist ein Wisch entfernt von nicht, dass du da nicht, dass du dich darüber nicht aufregen musst, nur deinen Scheiß ziehen kannst, wenn es hier nicht um Politik geht oder so. Geht auch weg. So. Und dann quasi hat man so Fans, die einem helfen, dass sich das irgendwie reguliert und es gar nicht mehr so reingeht. Oder man auch was geschafft hat.
Also ist es so bei dir? Also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Kommentar liest, der so richtig Hater ist, aber dann die Leute darunter, deine Fans, genau dir zur Hilfe kommen und in deinem Sinne für dich argumentieren, denn neutralisiert das auch den...
Ja, kommt drauf an, wie. Manchmal schmunzelt man auch über das Gegenargument, aber so, und dann entsteht da was, wo ich denke, so, Mensch, Leute, jetzt, ich hätte es kürzer gemacht, aber es gibt auch einfach Schlaue, wo man sagt, okay, hier fühle ich mich wirklich erkannt, die haben genau das, was er da irgendwie so, oder der eine, der sich da aufregt, versucht jetzt gerade hier so in so eine Ecke zu drücken, das haben die schon längst erkannt und liefern das perfekte Gegenargument, wo ich denke, besser hätte ich es nicht sagen können. So.
Ja,
Dankeschön. So.
Ja. Und das aber ist du bist eben auch so ein Hobbypsychologe, merke ich. Ne? Du hast eben auch, ich glaube, dann hat man noch mehr Spaß am Leben, weißt du? Wenn man in jeder Facette trotzdem noch immer so, wenn man schlau genug ist zu reflektieren, warum die Person...
Woher könnte das kommen? Genau. Also wenn es jetzt totaler Irrsinn ist, ne, klar, dann so. Pff. So, ja klar. Und Kritik, ja, das sage ich ja auch oft, Kritik sitzt ja bei mir immer so weit, wie ich mich damit schon beschäftigt habe. Manchmal tun Sachen auch weh, die jemand äußert, wo ich denke so, scheiße, dieser Motherfucker hat recht. Da hätte man an der Stelle, hätte man das anders machen können. Das habe ich auch schon gedacht. Ich will nur nicht, dass das jemand sagt so. Oder rausbekommt. So. Aber inzwischen ist es auch nicht mehr so krass wie früher. Das ist, glaube ich, in der Anfangsphase viel, viel krasser gewesen. So. Oder wenn man was Neues ausprobiert, ist es wieder so, dass ich komplett neue Dinge ausprobiere und dann gespannt bin, was werden sie sagen. So. Aber ansonsten hat man so, habe ich auch langsam das Gefühl, dass ich denke so, hey, 8 Alben, dann hört ihr doch den anderen Kram an. Das ist ja kein Entweder-Oder-Frage, sondern wenn dir das nicht gefällt, hast du ja noch genug Zeug, das da rumtümpelt, was du dir anhören kannst.
Ja, aber das ist eben immer das Krasse, ne? Das, also was mich auch immer einfach super fasziniert bei diesen Kommentaren oder auch bei Daumen runter. Ne? Ich finde, so, gerade bei YouTube-Videos, ich gucke immer als erstes, ne, so den Daumen runter und lache mich einfach.
Und dann, steht so rüber, denkst du,
lach mich tot einfach, weißt du, wie, was jetzt an dem, weißt du, so, also weil ich gerade so viele so Podcasts und so Sachen, wo man eh einfach, du guckst dir das an. Und weißt du, entweder war es 2 Stunden ein nices Gespräch oder nicht, so, aber selbst wenn nicht, irgendwie, weißt du, warum sollst du einen Daumen runter geben? Also ich verstehe die Mentalität wirklich nicht.
Gut.
Ja. Löscht du Hater-Kommentare, wenn
nee. Aber kommt drauf an, wenn die jetzt so, es gibt manche so, ich finde so Wiederholung blöd. Einfach so, wenn einer denselben Satz und das immer wieder das gleiche, dann denke ich mir, ey, du bist so inflationär, ich muss jetzt 4 von deinen Kommentaren löschen, damit es irgendwie normal aussieht. Oder geh wirklich mal zum Arzt. Aber oder jetzt so super Hate im Sinne von, wenn es irgendwie so krass beleidigend oder Schimpfwörter, dann denke ich so, ja, pff, weg damit. So ansonsten, die, so ist jetzt nicht der George Orwell in mir, der sagt, das muss weg.
Nee, eigentlich auch nicht. Ich finde eigentlich auch Hate für mich okay. So. Ich finde manchmal so, wenn es so rassistisch kam oder so, sowas
genau, lösche
ich. Und wenn, ich habe jetzt gemerkt, wenn ich Podcast-Folgen poste und dann Leute, weißt du, meine Gäste irgendwas, weißt du, sagen, Enis hat eine nervige Stimme oder sowas, das ist dann mich auch so auf, nö, du hast kein Recht auf meiner Seite, das zu sagen. So, das ist irgendwie mein Gast, weißt du, wenn ich mit dir hier reden will. Und,
das ist und, aber geil, finde ich eine gute Einstellung.
Ja, ich finde, das ist irgendwie so, kannst bei mir reinkommen und mit mir diskutieren, weißt du, aber kannst nicht meine Gäste beleidigen. So.
Das Krasse ist, alle Menschen, die ich treffe, die irgendwas machen, was sie happy macht, würden nie auf die Idee kommen, einen Daumen runter zu geben, es sei denn, sie wurden in einem Track gedisst.
Genau, also und selbst.
Oder sie würden quasi, oder würden anfangen, so, weil die meisten, die ich kenne, die das machen, worauf sie Bock haben, haben A, vom Zeitkontingent und kopfmäßig gar nicht Platz für diese Art von Hate. weil das ja auch eine Energie ist und dann kommt wieder was zurück und man muss ja auch, das ist ja auch eine Art, du musst ja, bist ja Administrator deines eigenen blöden Kommentars,
total,
wenn einer dann darauf antwortet so. Und dieses Feeling kenne ich keinen, es haben immer nur Leute, die irgendwie oftmals irgendwie nicht so richtig ihr Ding gefunden haben.
Deshalb ist es wahrscheinlich auch für jeden von uns immer so faszinierend, weil wir alle so krass damit konfrontiert sind, aber noch nie einen von diesen Motherfuckers persönlich getroffen haben. So,
wo sind die? So, wo seid ihr?
Wo sind die? Warum kommen die Leute nicht und sagen
ja, einem, in der Anfangsphase, wie gesagt, war das sehr, sehr, sehr häufig und auch von Leuten manchmal, wo man es nicht gedacht hat, so, was hat der denn jetzt dagegen? Warum ist der denn so angepisst von meiner Musik?
Hast du in Krisenzeiten, sei es jetzt irgendwie, wo du gemerkt hast, dieses ganze Konstrukt, was du dir aufgebaut hast, was ja auf purem positiven Idealismus und Wille irgendwie es für alle besser zu machen basiert hat, oder wenn mal irgendwie Geld knapp war oder so, hast du außer deinem rationalen Menschenverstand und deinem Bauchgefühl noch andere Wege benutzt, um durch Krisen zu kommen? Also hast du dich irgendwann mit spirituellem Kram beschäftigt, angefangen mal zu meditieren oder solche, oder Bücher gelesen, irgendwas, was dir geholfen hat?
Wenig, muss ich sagen. Ich habe die Gitarre hat mich gesaved oder das Piano bei mir, weil das mich so in meditative Bereiche total gebracht hat, wo es völlig egal ist, ob daraus ein Song wird, sondern das merk in der Abenddämmerung Dämmerung gar nicht, wie ich jetzt hätte mal langsam das Licht anmachen müssen, hängt vor diesem Piano, wird immer dunkler und denkt dann so, okay, jetzt wird es mal Zeit, heimzugehen. Und dann merke ich so, oh, ich bin auch so ein bisschen wie gereinigt irgendwie so. Oder Gitarre dudeln quasi an so Orten.
Das darf man nicht unterschätzen. Schwingungen sind ja letztendlich auch das Gleiche. Also ob du jetzt irgendwie, ich glaube, egal was man für sich
jetzt da so ein Om so, genau, oder irgendwas machst, um eine Resonanz zu erfahren.
Das reinigt schon den Körper und die Seele, super.
Also ein Instrument kann ich wirklich empfehlen, gerade wenn man irgendwie so denkt, so, ich komme nicht klar mit vielen Sachen. Das ist scheißegal, ob das jetzt, wenn man da ein Lebenswerk sofort aus dem Fenster werfen muss, ist nicht nötig. So, es heilt dich einfach so an bestimmten Stellen. Und dann habe ich meine Reise gemacht, also viele Reisen gemacht und auch gerne mal alleine. Das erdet auch ungemein und vor allen Dingen gibt es Stoff für Texte, macht den Kopf Platz. Meistens nicht dort, das ärgert mich. Ich würde gerne immer auf Reisen gerne die geilen Texte schreiben, weil es halt Zeit und so, aber ich glaube, das ist so eine Art Delay und Gärungsprozess in einem. Ich komme dann wieder und habe die Kraft so. Dort fällt mir nur Mist ein. Und
viele lange Reisen alleine schon gemacht? Also so
einige. So. Oder dann Leute dazugeholt. So, ich schnupper so gerne rum und dann, wenn ich merke, jetzt nervt es, dann frage ich, wo willst du nicht rüberkommen? Irgendwie nach Asien oder irgendwo hin. Und unterscheide auch ganz krass zwischen Reisen und ich habe ein Reisealbum gemacht, 6 Jahre lang, Handgepäck, immer in Bungalows, Hotels oder über mit so einem Zoom irgendwo nebenbei aufgenommen, dann im Studio noch was draufgespielt oder so. Aber meistens die Texte vor Ort auch aufgenommen. 6 Jahre lang habe ich mir Zeit gelassen dafür.
Nice.
Das ist Handgepäck und auch wenig Hooks, weil man dann sitzt da und dann geht es halt nicht um Topline, sondern nur, dass man überhaupt was findet in dieser Stunde.
So Momentaufnahmen.
So Momentaufnahmen sind das so mit Knistern und Rauschen im Hintergrund. Und das macht natürlich Spaß und das erdet extrem, gerade wenn man in der Welt zu Hause ist und man so zurückkommt und merkt so, was das war vorgestern mein Problem, ist ja völlig Banane. Also gemessen an was in der Welt so abgeht.
Ja.
Ich habe mal so eine Ayurveda-Kur tatsächlich gemacht. Ich würde gerne wieder mal eine machen, bin aber nicht dazu gekommen, mir mal so 6 Wochen, 5 Wochen rauszuschälen. Aber ich habe so 4 bis 6 Wochen war ich auf Tipp quasi von meinem Manager, der gesagt hat, du wirkst komplett ausgebrannt, super gereizt, komm, mach eine Ayurveda-Kur. Und ich dachte, das ist eher so, dass es da Massagen gibt und dass man da rumhängt und geil isst und chillt. Es war aber so richtig puristisch mit Fasten, mit Entgiften, mit Meditieren, Yoga und allem Zeug, was ich vorher nie gemacht habe. In Sri Lanka war das, in den Bergen und jetzt nicht so eine Touri-Bude, sondern richtig so 6 Uhr morgens aufstehen, schon irgendwie meditieren, wo ich regelmäßig eingepennt bin. Aber dann danach hatte ich Kraft für 10, habe unglaublich viele Songs geschrieben.
Super.
Und das hat echt auch eine Tür aufgemacht in so Bereiche. Ich lese wenig Bücher, ich lese aber gern Gedichte. Irgendwie so weiter, um mir diese Denkweise von Leuten anzugucken.
In Büchern dann aber?
Büchern.
Also, wo kommen diese Gedichte her? Seite Pergamentrollen oder was? Wo hast du die denn her?
Nee, dann schon Bücher, aber jetzt nicht so. Ich habe lange kein Buch gelesen. So.
Ja, gibt ein paar gute auf jeden Fall. Ich bin auch immer so, ab und zu kommt mal wieder eins. Irgendwie müssen die immer zu mir kommen. So.
Genau.
Ich habe so selten diesen proaktiven. Sie
mit Hosen, die müssen mich finden.
Ja?
Ich zieh nicht so los und suche mir eine Hose.
Geil.
Sondern ich finde die so, das ist doch geil, zack, super.
Cool.
Irgendwie so mit den Büchern auch.
Du bist, glaube ich, auch so ein Künstler, der so ein bisschen wie ich nicht so diese Albenzyklen hat. Also schon im Sinne von, wenn du dann weißt, es kommt ein Album, dann wirst du wahrscheinlich auf das Album hinschreiben. Aber ich glaube auch, dass du nicht so ein Typ bist, der, wenn ein Album abgeschlossen ist, dann erstmal nicht mehr einen Song schreibt. Ne? Du bist auch jemand, für den Musik durchgehend, also wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber im Leben so ein Outlet ist und auch irgendwie so Spaß dran hat, dass es einfach entsteht. Ne?
Ich habe auch Spaß, mit Leuten zu schreiben, in Situationen, wo ich gar nichts verloren habe. Und dann sage ich, ey, was haltet ihr davon? Irgendwie, ich will dafür nichts. Mach einfach nur, ist wie Kreuzworträtsel. So, ich würde an der Stelle alles. Danke, Klüsen. Und bei mir ist es eher so, ich habe nach Natur zum Beispiel ist mein Ego so geil aufgetankt. Leute jubeln einen zu, man ist so eine Macht, man weiß, was man tut, man redet anders, man hört sich anders, die Außenbordkameras an. Ich will danach immer gerne ins Studio und am liebsten würde ich alle überreden und sagen, lass uns diese Energie, dieses Ego und diese Kompaktheit irgendwie sofort ins Studio nehmen. Weil dann rutschen Sachen raus, die geil sind. Aber natürlich hat ein Großteil der Band erstmal gar keinen Bock, Musik zu machen. So. Ich bin dann der Erste, der sich sofort wieder ins Studio vergräbt, weil ich diese Energie gern festhalten will. Und beim Album ist es ähnlich. Ich bin am Ende vom Album eigentlich so richtig bereit, ein Album aufzunehmen. Okay. Weil ich bin quasi wie am Ende von der Tour so eingespielt, dass es gerne losgehen könnte. Alle Fehler wurden behoben und genauso ist es beim Album. Mein Mindset-Ding ist so auf Schreiben und auf Fuck Off dann auch ein bisschen so. Das weiße Blatt ist nicht mehr so ängstlich und jetzt bin ich drin. So.
Wie schaffst du es denn, den Endpunkt zu finden, denn du durch die Deadline
Promo. Und so, ich muss ja irgendwann dafür arbeiten und dann fällt es quasi, wird's zu dann ist nicht mehr die Zeit dafür, dann arbeitet man für ein Album.
Ja. Jetzt in den letzten Monaten hast du ja ein paar Singles rausgehauen, unter anderem auch so gefühlt in der richtigen krassen Lockdown-Phase ein Song, der Tanzen heißt, der auf jeden Fall richtig gut auch abgeht. Ne? Hat richtig viel Streaming-Zahlen, habe ich gesehen. Und da ist Nikita, auch die gute Nikita Thompson im Video am Tanzen. Und was hat dich bewegt? War der Song eh schon in der Pipeline und war dann so, auf, okay, der ist gescheduled für, weiß nicht, April und dann kommt er da raus? Oder war es dann so auf, okay, jetzt ist Corona-Zeit und eigentlich darf keiner feiern, aber ich will den Leuten was Positives geben und lass sie mal tanzen?
Also der Song war eher fertig vor Corona. Den habe ich zusammen mit Tobias Kuhn und Daniel Flamm hier um die Ecke gemacht in Berlin. Und uns war klar, das wird auf jeden Fall eine Single. Ich war so happy damit, weil es so einen französischen Sound hatte und ich viel Mucke aus Frankreich und Zeug gehört hatte und Stromae oder Stromae, wie man die ausspricht. Und dachte so, boah, das ist genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe auch da zu allen gesagt, lass mal Eo-Reime nehmen. Die finde ich nämlich Horror, weil es so schwer ist, darauf irgendwie Reime zu finden. Ja. So Bolero und blalala. Und dachte so, geil, wir machen auch noch, dass es gar nicht deutsch klingt. So Lego, Ego und irgendwie. Und war so happy mit dem Song, wusste, das ist eine Single. So, also den will ich auskoppeln als Nummer. Und dann kam Corona und dann dachte ich, nach diesem happy Vibe von Sag mir, was du willst, der wirklich so duriger, fröhliche Akkorde hatte, wollte ich was anbieten, was ein bisschen melancholisch und ein bisschen mehr Moll ist. Einfach so. Und dann dachte ich so, Tanzen wäre der perfekte Gegenpart, wo man echt denkt, die gehören überhaupt nicht zusammen, um den rauszuhauen. Und dann gab es wirklich die Diskussion, jetzt ist Lockdown, die Leute haben doch total Bock auf Clubs, nicht ein bisschen doof jetzt. Ja, aber dann wird es, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist ja perfekt, wenn die Leute Bock drauf haben, weil es gibt ja nichts Größeres für Musik als Sehnsucht. So, wenn alle Sehnsucht haben, so ist das Schallloch der Gitarre. So dann lass auf jeden Fall jetzt einen Clubsong rausbringen, weil alle Bock haben auf Club. So. Und die Diskussion stand aber im Raum. Sie gesagt haben, lass doch warten, bis der dann auch Leute wieder ausgehen können. So.
Wie ist es bei, wenn du diese Schnittstellen und Reibungssituationen mit der Industrieseite hast, also sei es Management, das ja wahrscheinlich auch befreundet ist, oder dein Label, Leute, mit denen man ja auch cool ist, aber wie sehr beharrst du auf dein Recht am Ende oder wie sehr bist du offen für Kompromisse?
Also an der Stelle bin ich vielleicht so in dem Moment, wenn ich überzeugt bin, schwer zu überzeugen, aber ruf dann schnell zurück. Wenn das bei mir so gegärt ist, dann bin ich dann eher fast intellektuell, dass ich denke, okay, das ist wirklich das bessere Argument. Ja. Aber das muss auch kommen. Wenn jemand sich nicht erklären kann, dann hat er keine Chance. Dann habe ich eine Idee und dann erspürt er vielleicht irgendwas, aber der muss sich auch, da muss das bessere Argument im Raum liegen, dann kann ich sofort sagen, okay, alle Fackeln aus, wir laufen nach da. So. Und also da habe ich kein Problem. Ich will ja auch das Beste. So. Aber ich habe manchmal einfach so eine starke Idee und der gerecht zu werden, so dieser ersten Bleistift, da fängt man schon an mit Malen und sagt so, ich muss da jetzt lang. So.
Ja. Und jetzt für das Tanzen habt ihr ja auch viele Remixe gemacht, weil das so hat sich das ich habe es auch auf deinem Social Media gesehen, war das auch so ein bisschen aufrufmäßig, ne? Dass Leute oder waren es alles so richtig Auftragsproduktion oder
hätte ich.
Also hast du Leute da beauftragt oder waren das auch
irgendwie? Es waren richtige Aufträge. Ich habe mich im Nachhinein geärgert, weil ich gesehen habe bei Chefcat, dass er das sehr geil mit den Produzenten gemacht hat, und die Beats, die da rumkamen,
dachte ich so. Und er hat jetzt so einen riesen Pool von 6, 7, 9 Produzenten, die voll Bock haben.
Unfassbar gut. Das war fast in derselben Zeit. Und ich habe, aber ich habe schon geguckt. Ich wollte bekannte Leute haben natürlich auch und wo mir der Sound gefällt in dem Bekanntheitsgrad so. Deswegen habe ich mich für Weiß entschieden, weil ich meine, die machen zwar bekannte Sachen und vielleicht auch mal einen Song, wo ich denke, ah, ich weiß nicht, aber durchgehend so einen eigenen Style, der so brachial und geil ist. Ja. Und habe mir gewünscht, dass sie das bei mir auch machen, was sie auch gemacht haben. Die so einen miesen Beat. Cool. Richtig geil. Und habe meinen Bruder gefragt, der einen Remix, der ja Produzent ist, der macht eigentlich Drum Bass und macht viel Elektro. Der hat für mich wirklich den schönsten von allen gemacht. Das Ding ist genauso, wie ich mir das wünsche. Und du hast da so deinen eigenen Sound drin. Ich bin so happy damit. So, kann ja auch anders sein. Hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen stiller verhalten. So, aber so, ich freue mich dann, wenn er wirklich so sich reinkniet und ein unfassbar geiles, reales Elektro-Ding. Ja, also wir haben schon Leute rausgesucht und beauftragt. So. Aber ich finde die andere Variante geil, dass man Dinge reinstellt und mal so guckt, was passiert, auch wenn da wahrscheinlich echt viel kommt dann.
Interessierst du dich generell so viel für so diese neuen Vermarktungswege? Ich meine, dieses mit den vielen Remixen hat man gerade im Pop-Bereich ja auch schon gesehen. Das ist ja oft nicht nur jetzt Liebe zu verschiedenen Produzenten, denen man eine Chance geben will, sondern auch so ein bisschen, es potenziert sich gegenseitig hoch in Playlisten oder so und dann wird Radio irgendwann aufmerksam und diese ganzen neuen Wege, bist du das richtig, also akribisch, dass du die so anguckst oder kommst dann irgendwann einfach in Label-Meetings, dass so vorgeschlagen wird und man wägt dann so ab, was man an Ideen gut findet oder nicht gut findet?
Ist eigentlich so ein bisschen wie diese Verpackung am Ende von einem Album, wenn alle so ein Big Box rausbringen, wo ich dann sage, so gibt's eine Möglichkeit mit allen Kriterien. Oder das habe ich die letzten Jahre entwickelt, wo ich auch zur Plattenfirma sage, so für mich ist Werbung immer dann gut, wenn ich sie fühle und sie wirklich emotional ist, dann macht das Sinn. Nur um es gemacht zu haben, mache ich keine Werbung im Sinne für eine Sache. Dann lass es doch noch an der Stelle besser machen, dann haben wir allein schon haben wir ein besseres Schild, weil ich es geil finde. So. Und deswegen ist bei mir so das Kriterium immer Emotion vor Parameter. So, und ich gucke mir das an und denke, das könnte geil sein, aber dann lass doch eine Verpackung bauen, mit der ich irgendwie happy bin. Das ging eine Zeit lang nicht, weil man musste vom Preis billiger sein als Mucke, doppelt so viel Mucke rein, übelst Atomphysik, um gutes quasi Verpackung zu machen. Jetzt in dem Sinne, wo man denkt so, okay, also wenn ich das jetzt teuer mache, das hätte ich gerne, weil die Qualität besser ist und das nicht in irgendeinem Land dort und dort mache. So, also hat man versucht, was zu bauen, so von kleinen Karten, die man abspielen kann als Platte bis hin zu was weiß ich. Bei Neuanfang wollte ich zum Beispiel Bleigießen machen. Bei Neuanfang irgendwie so Silvester-Feeling und dann aber hinten Dinge draufschreiben, die man wirklich sieht, so Alien-Pimmel oder so. Und nicht das, was man die ganze Zeit, steht da hinten irgendwie Adler oder irgendwas. Ja, und du hast dann so einen Alien-Pimmel. Also ich hatte gedacht, wir schreiben hinten auf Alien-Pimmel, bedeutet für dich geil, Zukunft und so. Und wollte halt so, aber das ging nicht, wegen Verpackung, Blei.
Oder Brandauflagen.
Irgendwie so tausende Auflagen, so. Anyway, gucke ich mir sehr genau an, finde ich auch faszinierend, bin ich auch sehr offen, weil ich immer denke, so klar, ich will die Leute erreichen, die jetzt nicht schon katholisch sind, was Klausur angeht, sondern ich will die anderen erreichen und ich habe ja eine Verpackung, der was drin ist. Ich habe ja wirklich lange investiert und die Songs selber oder im Verbund mit Freunden und Leuten geschrieben, wo wir einfach fighten. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine Nummer raushaue und dann kommen da 8 Luschi-Songs oder so, die so hingewischt wurden und den Fans nachgerannt, nur durchgehend. So, deswegen suche ich da das Beste raus, auf jeden Fall.
Und mit diesen Feature-Sachen auch so dieses so Capital Bra, ist dann wirklich so ein Leidenschaftsding von dir? Oder ist es denn so, dass jemand bei Sony so auf, hier, guck mal, der macht gerade 17 Nummer 1 Hits im Monat? Oder?
Ein Leidenschaftsding war es nicht, weil ich mich mit Capi gar nicht so sehr beschäftigt habe, mit seiner Mucke. Es ist natürlich schwer, da jetzt nicht gar nichts gehört zu haben. Sondern es war, weil ich bei Winston Stein im Studio war. Das war eigentlich ein Zufall. Vielleicht auch ein bisschen beäugelt von Flammy, der mich da rübergebracht hat in das Lager und gesagt hat, da rennen eh viele Leute rum. Und ich auch gehofft habe, dass ich in der Hip-Hop-Szene, in der Rap-Szene ein Feature bekomme, vielleicht von den Leuten, die da ein- und ausgehen. Ich weiß jetzt nicht, wer alles, aber und dann hatte ich ein Sample gehört und habe gesagt, lass doch da drauf singen. Und dann waren alle schon so ein bisschen zuckend. So, ja, das ist schon vergeben. Mhm. Hat sich schon jemand probiert? Ich so, wer denn? Ja, hat sich schon jemand probiert. Mhm. So, ich so, ich habe schon Bestes gelöscht, lass doch einfach machen. Und hatte so Bock auf Storytelling, weil ich dachte, wenn das jemand macht und einer von den Nasen ist, die da rumrennen, dann fände ich es geil, wenn es so ein Storytelling-Ding wird. Mhm. Und dann war es Kapi, der 2 Tage später im Studio war und sofort eine Strophe geschrieben hat und zurückgeschrieben hat, okay. Ey, Bratan, und jetzt wird rasiert. Und da einen geilen Song draus irgendwie. Und dann habe ich mir die Strophe angehört und dachte auch, wie wird sie werden? Mhm. Quasi, weil ich ja so eine Art Story vorgegeben habe, wo entwickelt die sich hin? Mhm. Ist ja bei Rappern manchmal so, dass sie eine kleine Rampe bauen und sagen, ja. Bei mir ist es anders. Und dann oder so. Und zwar so genäht. Ich fand es so drauf. Cool. Hab mich tierisch gefreut und es wirklich abgefeiert. So, cool. Den Song. Fand ich richtig, richtig geil. Und dass da noch Casey Rebel drauf ist, das fand ich auch. Ja. Fett, der wirklich auch abgeliefert hat, war eigentlich, hat Kapi so viel verschossen, dass ich dachte, was soll jetzt noch kommen? Da ist ja schon alles drin. Hm.
Cool. Und kommt jetzt ein Album oder bist du jetzt erstmal am Singles droppen und wie sieht es jetzt aus mit den Zukunftsplänen?
Die Frage kommt die ganze Zeit und ich bin so relaxed wie noch nie. Wahrscheinlich durch Corona.
Ich auch, ich habe auch keine Antworten. Ich bin noch
so keine Antwort. Ich habe einen Haufen Songs, alle meinten so, dann könnten wir das doch. Ich so, ja, aber nehmt es nicht so genau, weil ich fühle jetzt noch gar nicht so den Druck für ein Album. Ich glaube, die Welt ist noch nie so gut drauf klargekommen, dass man Dinge verschiebt oder einfach was so macht, wie es gerade ist und sich erklärt und ganz offen sagt, ich wollte es jetzt so machen. Und sorry, entgegen aller Erwartungen gibt es jetzt kein Album. Keine Ahnung, mich entlastet das erstmal beim Schreiben enorm. Ich habe jetzt so 25 bis 30 Songs rumliegen. Mhm. Manchmal fehlt eine 2. Strophe, vielleicht baue ich hier und da noch ein Feature ein. Ich würde dir auch nachher gerne mal was vorspielen. Ja. Und vielleicht baut man hier und irgendwas noch um und schreibt es fertig. Aber ich will nicht wie so ein Wissenschaftler 3 Monate vor diesem Album hocken. Da graut es mir. Ja. Dann lieber Songs erstmal raushauen. So.
Lässt du im Album-Entstehungsprozess Major Leute schon reinhören, sodass du noch, während du richtig dran arbeitest, immer so das Feedback hast und fehlt noch die Single und dies und das oder erst so Finished Product und dann können wir drüber reden, welches sind die Singles.
Es gibt einen sehr großen Teil in mir, der sich da wehrt, weil ich erlebt habe, dass Dinge rumgeschickt wurden, obwohl ich gesagt habe, ich will nicht, dass es geschickt wird, dass kleine Pflänzchen auseinandergebaut wurden, die ich selber noch gar nicht so verteidigen konnte. Mhm. Es gibt manchmal so Songs, die sind einfach, wo man sagt, das ist stark, ist geil, raus damit, was soll jetzt noch kommen? Mhm. Es gibt aber Sachen, die sind noch in der Entwicklung und wenn das so sitzt, wird, ist das noch so eine kleine Blume, wo man da will ich jetzt eigentlich nicht, das will nicht, dass es beschossen wird. Und da gibt es schon diverse Regeln. So. Ich bin aber gerade im Moment mit Epic so happy, also mit dem ganzen Team. Ich bin mega glücklich, arbeite super gerne mit denen zusammen, dass ich gerade gar kein Problem habe, dem was zu schicken. So, ja. Hab mich auch erst geziert. Ich meinte, warum denn nicht? Wir wollen auch irgendwie so. Ich so, und zwar diese Altlast quasi. Ja. Und habe eine Person bei Epic, der schicke ich das und die kommt absolut drauf klar, die behält den Überblick, cool. Dass man mal auch alle Produzenten aufschreibt. Ich habe ja kaum ein Album gehabt, wo viele Produzenten waren. Das ist für mich völlig neu, weil ich Leute angeschrieben habe, bei richtigen Beatmakers und Produzenten war. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ich hatte einen Produzent und die Hälfte, der andere Produzent war ich. Das kannte ich vorher gar nicht. Und jetzt liegen die Dinger da auf irgendwelchen Festplatten irgendwo rum und die andere Hälfte bei mir. Und das entlastet mich. Ich finde es mega. Ich finde es gerade eine Bombenzeit.
Cool. So, ich bin gespannt auf die Sachen auf jeden Fall.
Ja, ich mache mit denen auch meistens nicht genau das, was sie machen würden. Ja. So, sondern was ich dann erspüre. Ich war bei Alexis Troy, der auch wirklich ein Freund geworden ist, mit dem ich mich ewig unterhalten kann. Super cooler Typ. Und wir waren halt da und er wollte dann so ein, ich weiß nicht, wie heißt denn das, ein Mombatom oder irgendwas, so ein Ragga-Beat irgendwie machen. Und ich meinte, ey, wenn wir das unten machen, lass doch oben so Streets of Philadelphia machen und unten diesen Beat. Und irgendwie ist was Neues entstanden und das finde ich ganz geil mit denen zusammen da eben.
Ja, du meintest ja auch, als wir das letzte Mal geredet haben, dass du sehr, sehr viel auch irgendwie mit, da war, glaube ich, gerade das letzte James Blake Album rausgekommen. Ah, ja, genau. Und da waren wir auch irgendwie, haben beide drauf geflasht oder haben alle drauf geflasht. Das ist ja auch ein unglaubliches Werk, aber da meintest du auch, dass du dir auch so vorstellen könntest, so ein bisschen mehr noch von diesem Gitarre-Singer-Songwriting-Ding weg und dann einfach gerade am Rumexperimentieren bist mit allen möglichen Sachen. Und
die Kapi-Nummer ist jetzt quasi die einzige Nummer mit Gitarre. Hm. Und das ist noch nicht mal von mir. So, also ansonsten gibt es kaum Gitarre. Es gibt wirklich viele Sounds, viele moderne Sounds auch. Wo ich die einzige Bedenken, was ich da hätte durch diese Produzenten, die ja wirklich sehr am Jetzt stattfinden und Sounds raushauen, die gerade up-to-date sind oder wie sagt man, gerade aktuell sind, hätte ich halt Schiss bei einem Song wie Chicago, wo wir vorher drüber gesprochen haben, alter Song von mir, wenn ich den spiele, habe ich nie das Gefühl, dass die Leute so richtig wissen, aus welcher Zeit der ist. Die wissen, der ist von da hinten. Also, aber es, ich hätte Schiss, dass man sagt, das ist 2 Jahre alt. Oh, weil man das einfach so hört vom Ding. So, deswegen versuche ich da vor Ort noch ein bisschen was zu regeln und zu schrauben und bin happy über Tanzen, wo man es nicht genau weiß. So.
Ja, das ist auf jeden Fall, es wirkt zeitlos auf jeden Fall. Also wirkt genau. Jetzt wirkt nicht so irgendwie angebiedert, modern.
Genau, es sind so Elemente drin, dieses das ist da drin als modernes, aber ansonsten weiß man es nicht genau.
Ja, Mann, ey, das war ein gutes Gespräch auf jeden Fall. Ich verstehe echt richtig viel, warum du so lange dabei bist. Vor allem finde ich irgendwie, also ich finde echt so die Faktoren, die du aufgezählt hast, so du bist super reflektiert, weißt, wer du bist, weißt, was du nicht bist oder findest es denn zumindest raus im Prozess, ne? Und echt, also auf jeden Fall Respekt für diese ganze ewig lange Karriere.
Kann ich massiv zurückgeben, Alter. Ja.
Und find ich echt super inspirierenden Weg, den du gegangen bist. Wir wissen alle noch nicht, wann wir wieder auf Tour gehen können, deshalb können wir jetzt nichts promoten. Ein Album kommt raus, sagst du, aber du lässt dich nicht stressen, also das heißt, das promoten wir hier auch nicht. Gibt es sonst noch irgendwas, was du den Leuten irgendwie auf den Weg geben willst oder irgendwas, was sie checken sollen, folgen sollen? In Instagram, Twitter?
Nö, also klar, also wenn sie auf Instagram vorbeigucken bei Clueso, freue ich mich, aber es gibt jetzt nichts, was ich explizit promoten würde. Vielleicht das Video mit Teddy. Ich habe mit Teddy Teclebrand ein Video zusammen gemacht, ein Freund von mir. Wir haben nie zusammen irgendwie was zusammen gemacht, obwohl wir quasi uns schon ein bisschen kennen. Und ich habe ihn gefragt, ob er mitkommen will nach Ibiza und ob wir da einfach ein Video so ein bisschen freestylen und auch seinen Style mit reinbringen. Und ich hatte da so eine grobe Idee, aber eigentlich gab es kein Treatment und ich finde es eins der schönsten Videos mit, die ich gemacht habe und lustigsten auch.
Und dann kommen dann immer so auch, also oft, also so Szenen quasi, wo man Teddy Eck, oder ist es einfach
Teddy
nur komplettes...
Teddy ist quasi als Schauspieler in dem Video drin und er spielt jetzt nicht eine seiner Rollen, sondern irgendwie Teddy, aber doch sind ja alle Rollen damit drin. Ja. In ihm, weil er ist einfach ein super witziger Typ ist und auch ein feiner, feiner Kerl, der auch zu seinem Wort steht. Und ja, das fand ich, also es war ein einziger Freestyle. Wir haben ehrlich gesagt was aufgenommen, haben das in den Rechner reingezogen, uns angeguckt und gedacht, wie könnte der Mist eigentlich weitergehen? Cool. Und dann haben Leute quasi organisiert und Dinge organisiert, wie Tim Eichel, der das Ding produziert hat, und gesagt, okay, dann brauchen wir morgen einen Katamaran, wenn wir auf dem Boot wollt. Den besorge ich jetzt mal schnell. Oh. Und so ist das Video entstanden. 3 Tage hat es gedauert. Ich finde es einen mega schönen Vibe. Und da bin ich jetzt gerade im Moment so stolz drauf, dass ich sage, guckt euch das an.
Oh, ja. Das werde ich mir auch jetzt direkt mal angucken.
Wenn das nicht euer Ding ist, dann gebt den Daumen runter.
Genau, den fucking Daumen runter. Den könnt ihr auch für den Podcast geben, ihr scheiß Hater. Das war Clueso, Clueso, Cluesen, Thomas, live und direkt hier aus Berlin City. Und eigentlich reist du heute noch ab wieder in deine Heimatstadt, oder?
Nee, morgen früh. Fast.
Morgen früh, ja, alles klar. Ja, Mann, dann grüß deine Heimatstadt und viel Erfolg mit allen Projekten. Und
Dankeschön.
Bis bald. Ciao, Party People.